Dieser Ruf war Kult, jahrelang in den Stadien in Deutschland. Lange von euch gefordert. Jetzt ist er hier bei uns zu Gast im Schalke 04 Podcast, präsentiert von Umbro. Mein Kollege Hendrik Kohlenberger und ich, Dominik Abel, freuen uns auf Willi Landgraf, der Kultkicker, die Ruhrpott-Legende, der Schalke-Fan, Knappenschmiedetrainer und das alles erfolgreich. Er war Aufsteiger in die erste Liga, UEFA-Cup-Teilnehmer, DFB-Pokalfinalist und natürlich ist er Zweitliga-Rekordspieler mit 508 Spielen. Eine Zahl für die Ewigkeit. Freunde wie Horst Rubesch oder Dieter Hecking kommen zu Wort. Feuchtfröhliche Anekdoten gibt es natürlich zu hören, aber auch ernste, intensive und hochprofessionelle Einblicke in die Knappenschmiede. Auf vielfachen Wunsch ist er jetzt da, Willi Landgraf. Mega, wir freuen uns total. Hendrik und ich, wir haben es total abgefeiert in den letzten Tagen, uns hier auf diesen Podcast vorzubereiten. Die Legende, jeder hatte danach gerufen, jeder hat danach geschrien. Und ja, schön, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr.
Ja, da freue ich mich auch. Ich habe ja schon einiges von euch hier gehört. Und ich freue mich gleich mit euch zusammen was zu singen.
Ah, als fleißiger Podcast-Hörer weißt du, was auf dich zukommt, ne?
Der Mann ist vorbereitet.
Wir haben diese Vorstellung, wo wir die Leute einmal von ihrer etwas anderen Seite zeigen und sind schon gespannt, was du ausgesucht hast.
Also, da ich ja gerne Capital Bra höre, bin ich aber nicht dazu imstande, das Lied zu singen. Darum nehme ich euch mit und wir singen Blau und Weiß.
Wunderbar, leg los, ne? Leg los.
Du fängst an?
Nein, du fängst an, du bist der Gast.
Oh, blau und weiß, wie lieb ich dich. Blau und weiß, verlass mich nicht. Blau und weiß ist ja der Himmel nur blau und weiß ist unsere Fußballgarnitur.
Ein Traum.
Traum ist.
Aber ich glaube, wir sollten besser sprechen. Das Singen überlassen wir dann doch den Leuten.
Ich weiß gar nicht, ob ich in der Schule Musik immer mitgemacht habe.
Hast du gefehlt oder hast du einfach nur die Lippen bewegt?
Wahrscheinlich nur die Lippen.
Also ich habe teilweise wirklich nur die Lippen bewegt, bis der Lehrer dann gesagt hat, sing mal bitte vor. Dann war ich entlarvt sozusagen.
Also ich saß in der letzten Reihe, da hatte die Triangel oder das Xylophon, wo aber alles rausgenommen wurde, da konnte ich nicht viel falsch machen. Aber lass uns nicht über unsere Schulzeit sprechen, lass uns über dich sprechen, Willi.
Ja, aber da sieht man schon. Allein jetzt in den gefühlten ersten 2 Minuten, davon hast du 1:50 nur gelacht. Bist du so ein positiv denkender Mensch?
Ja, auf jeden Fall. Versuche ich auch in vielen Sachen das Positive umzumünzen, auch für die Jungs. Also meine U15, also da ich immer sehr positiv an die Sachen rangehe. Ja, auch jetzt gerade auch in der harten Lockdown-Zeit ist es natürlich ganz wichtig, dass man auch positiv denkt. Ja. Da bin ich auf jeden Fall ein positiver Mensch.
Auf dem Platz aber gar nicht, ne? Da warst du eine richtige, ja, wie soll man sagen, eine kleine Mistsau?
Ja, man muss auch mal, gut, sportlich und privat, das muss man ja immer auf dem Platz ein bisschen trennen. Und da war ich schon sehr ja, emotional und schon hart an der Grenze manchmal, bin ich schon gewesen. Aber manchmal ist so eine Sache auch, gut für die Mannschaft, wenn man ein bisschen mal richtig hinlangt. Da ist also ein Zeichen für die Jungs, ey, da müssen wir jetzt nachziehen. Und das hat auch immer im Tivoli damals viel geholfen.
Kanntest du da Freundschaften? Also man, das ist ja in der Fußballblase, man kennt sich ja. Es gibt ja auch einige Freundschaften, wenn man dann, kannst du manchmal in die Bredouille, boah, jetzt muss ich meinen Freund umhauen oder gab es das nicht?
Nein, sowas gab es gar nicht. Also das hat man nie so nicht absichtlich gemacht, wenn ich mal gegen Steffen Korrell war Gegner und wir kannten uns aus der Homburger Zeit. Der ist ja jetzt auch Chefscout bei Borussia Mönchengladbach. Und wir haben öfters, weil Gladbach auch in der zweiten Liga gewesen ist, haben wir öfters gegeneinander gespielt. Aber da habe ich den nicht auch nicht umgewämst oder so. Da haben wir uns nur Späßchen rausgemacht, wer gewinnt oder. Ja.
In der Vorbereitung hier auf den Podcast sind bei der Recherche immer wieder Begriffe aufgetaucht. So Ruhrpott-Original, Kultfigur. Was denkst du darüber?
Gut, ich bin ja auch die ganze Zeit, wo ich in Aachen gespielt habe, war ich ja auch die ganze Zeit im Ruhrgebiet geblieben. Also ich bin jeden Morgen 120 Kilometer hin, 120 Kilometer wieder zurück, außer wenn wir mal, und ich bin einmal nur zu spät gekommen, weil die Autobahn gesperrt war, sonst nie. Bin immer früh aufgestanden und ich liebe einfach das Ruhrgebiet. Ich habe immer gesagt, wenn ich die Schornsteine gesehen habe auf der 42, da ThyssenKrupp, dann wusste ich, ich bin wieder zu Hause. Und das fand ich immer auch am schönsten. Und ja, man liebt das einfach auch. Und früher, wo ich bei Rot-Weiß Essen gespielt habe, wo ich in den Jahren angefangen habe, da durfte ja auch keiner wissen, dass ich Schalke-Fan war. Ja, und das ist ja... da durfte ja damals keiner wissen. Und ich hatte meinen Kollegen, mit dem ich immer zu gefahren bin, mit einem Push, der hat immer gesagt, wenn du nicht gut spielst, ich sage, ich verrate das der Zeitung, dass du bei Schalke-Fan bist und in eine Bettwäsche hast und einen Schal und ein Trikot und man liebt einfach, also wenn man hier geboren ist, dann liebt man einfach das Ruhrgebiet, das ist einfach so.
Willi ist dein Rufname. Ja. In deinem Pass steht Wilfried.
Ja.
Nennt dich irgendeiner so?
Ja.
Wer?
Ja, meine Mutter.
Ja. Mhm.
Die nennen mich dann Wilfried. Das ist immer lustig. Und manchmal hier, meine Trainer rufen mich manchmal auf, Wilfried, um mich zu ärgern, aber so. Aber kennt mich keiner unter Wilfried, ganz wenige, muss ich sagen.
Wie nennen die Kids dich, deine Jungs?
Ich habe gesagt, wenn ihr mal viel im Fußball erreicht, dürft ihr mich duzen, aber wir sagen Trainer oder Herr Landgraf.
Ja. Okay, cool. Zwei deiner Spitznamen lauten Kampfschwein und was ich ja noch viel, viel geiler finde, Kampfgraf.
Kampfgraf. Ja.
Magst du diese Ausdrücke oder findest du, das ist zu wenig Willi Landgraf in diesen?
Nein, das spiegelt mich auch wieder. Auch die zwei Namen auf jeden Fall. Kampfgraf stand auf dem Bus in Aachen. Also jeder Spieler von Alemannia Aachen hat einen eigenen Bus gehabt, war seinen großen Kopf drauf und bei mir war dann drunter Kampfgraf. Ja, und fand ich das super, wenn du selber in der Ponnstraße gesessen hast und der Bus von dir kommt vorbei und du siehst deinen Kopf auf einem riesen Bus. Das war schon Wahnsinn gewesen und darunter Kampfgraf. Und und das andere kam natürlich durch den Fußball, weil ich nie aufgegeben hatte, weil ich auch viel umgegraben habe auf dem Platz, ja, eine ganze Menge gemacht habe. Und da passen die Namen wie Faust auf Auge.
Ja, zumal, also Willi das Kampfschwein, wir hatten einen, jetzt haben wir den zweiten, das zweite Willi das Kampfschwein.
Ja, aber der Wilmots war natürlich noch ein bisschen ein anderer Typ als ich. Ne? Der hat ja auch mehr in der ersten Liga gespielt und ich mehr in der zweiten Liga. Ne? Aber ich habe gesagt, das passt auch. Ne? Das ist schon ganz ehrlich.
Ja. Woher kommt diese Maloche-Einstellung bei dir?
Boah, ich habe viel, mein Vater war auch ein sehr fleißiger Arbeiter, muss ich sagen, und auch in vielen Sachen. Meine Eltern kommen ja gar nicht vom Sport. Das ist ja Wahnsinn. Also keiner war so sportbegeistert. Aber trotzdem alle ehrgeizig und alle mussten früh aufstehen zur Arbeit. Ich natürlich bin dann zum Fußball mehr gefahren. Aber vieles habe ich auch, muss ich sagen, von meinem Vater mitgenommen. Ja? Muss sagen, trotz dass er nie Fußball gespielt hat oder irgendwie sportlich war, aber trotzdem von seiner Ehrgeiz, habe ich Glück gehabt, dass ich ein bisschen was mitgenommen habe.
Ja, du hast es mitgenommen und du trägst es immer noch in dir. Du bist jetzt seit 2009 hier ein Nachwuchstrainer bei uns auf Schalke, trainierst aktuell die U15, du hast es gerade gesagt. Was macht dir so am meisten Spaß, in dieser Altersklasse mit den Jungs auf dem Platz zu stehen?
Ich bin ja 2006 hier hingewechselt, zu U23 habe ich ja noch gespielt mit 36 bis 40 und habe dann, wie du auch gerade sagst, 2009 dann auch einen Trainerjob übernommen, habe angefangen in der U13 und muss sagen, habe dann U13, U15, habe dann U16 gemacht, jetzt wieder mache ich U15 aktuell. Muss sagen, mich haben auf viele Vereine schon gefragt, ob ich nicht Co-Trainer machen möchte. Aber ich habe gesagt, was die Kinder mir so geben, das finde ich total spannend. Weil das Schöne ist, welche Entwicklung die Jungs machen. Und mit welchen Herzblut, die auch immer zum Training kommen, weil da ist ja ein Riesenaufwand, was die Jungs machen müssen. Schule, na, und dann noch hier abends hin und dann spät abends wieder zu Hause zu sein. Schulaufgaben vielleicht noch zwischendurch noch irgendwie machen. Und ich finde, das ist eine spannende Aufgabe, und zu sehen, wie ein Spieler eine Entwicklung macht. Innerhalb von vielleicht 2 Jahren, wo ich mit den Jungs zusammen bin. Und dann auch auf einem weiteren Weg, wo das hinführt. Das finde ich, da gibt mir eine ganze Menge. Also muss ich sagen, weil spannend, wirklich. Wie innerhalb von wenn ich jetzt meine Jungs wieder sehe, die jetzt auch im Lockdown sind, die jetzt auch Hausaufgaben haben, klar, und immer was machen. Aber das Spannende ist, habe ich die dann 3 oder 4 Monate nicht gesehen, wissen wir ja nicht genau, was noch heute alles so passiert, wenn die zusammenkommen. Aber ich glaube, da bis Februar gehen wird. Aber welchen Wachstum die auf einmal hinter sich haben. Ein paar waren kleiner noch als ich, aber wenn ich die jetzt wieder sehe, haben die mich eingeholt mit 1,66. Das ist spannend. Ich finde, was dann auch ein Wachstum in so eine Ruhezeit kommt, und auch die Entwicklung dann auch, langsam werden sie dann so, die Pubertät geht so langsam weg, aber das ist das Spannende auch, auch gerade in Pubertät, wenn die in so eine Pubertät drin ist, dann ist auch schon mal ganz gut, wenn auch ein Trainer da ist, der auch sich damit auskennt, der selber Kinder hatte und sich damit auskennt. Und man muss dann auch mal eine härtere Linie manchmal reingeben, dass die Jungs auch wissen, ey, bis dahin und da nicht. Und das ist alles spannend.
Da merkt man richtig, wie du in dieser Aufgabe aufgehst. Und wir haben uns mal umgehört hier in der Chefetage bei deinem Vorgesetzten Peter Knäbel, dem Direktor der Knappenschmiede. Und der hat eine ganz hohe Meinung über dich. Hören wir mal rein.
Willi Landgraf ist ein Original. Ein Original der besonders positiven und guten Sorte. Das zeigt sich durch seinen enormen Lebensmut und durch seine positive Ausstrahlung, die er nicht nur auf seine Spieler, sondern auch auf seine Kollegen hat. Deswegen ist Willi nicht nur ein Spielertalentförderer, sondern auch ein Trainertalentförderer. Einige unserer Kollegen sind durch ihn zu uns gekommen, andere durften sich bei ihm ausprobieren und ihre ersten Schritte als Trainer machen. Das ist von unschätzbarem Wert. Meine Frage an Willi lautet: Willi, wie kommst du eigentlich zu den Codenamen deiner von dir so geliebten Standardsituation?
Erzähl. Es war schön, Peter so gesagt hat und die Codenamen, ja. Damals mein Co-Trainer, der heute jetzt Cheftrainer ist, U16, Jakob. Wir beide haben uns ich habe immer im Fernsehen viele, viele Eckbälle gesehen und Standardsituationen. Und ich habe dann Jakob, habe ich gefragt, boah, wir müssen die irgendwie benennen. Und dann hat er, weil er Argentinien-Fan ist, viele argentinische Namen genommen. Und die haben wir immer beibehalten, weil wir beide, das Gute ist, wir haben so vom Fußball die gleiche Philosophie. Und Standardsituationen wollen wir auch gleich behalten, weil die Jungs das alles mit rübernehmen kann. Also wenn ich einen hochziehe zu U16 oder jetzt der Jakob zieht einen hoch zu U16, dann wissen die sofort alle die Standards.
Ja. Wie können wir uns das vorstellen? Ist, sage ich mal, kurze Ecke Messi, lange Ecke ist Aguero und Ecke in Rückraum ist dann Veron.
Muss ja natürlich üben und dann wissen die Jungs auch selber, die entscheiden hinterher, was sie machen, hinterher selber. Aber wir haben auch eine Eckball-Verfahren, da sei Verfahren geht immer. Das wissen alle, aber trotzdem kannst du den nicht unterbinden. Und wenn jetzt kein Lockdown wäre, hatte ich schon wieder eine neue Ecke gesehen. Und wir hätten ja auch gerne mal ausprobiert, aber leider geht das ja zurzeit nicht. Und ich finde das einfach immer spannend, wie die Jungs das hinterher auch umsetzen. Und wenn ein Tor rauskommt, da freue ich mich doch noch genauso wie die Jungs, genau. Und Jakob freut sich dann auch immer. Dann hat er gesagt, dann funktioniert das. Vielleicht bin ich der Erste, der das ausprobiert, aber vielleicht ist Jakob dann der Zweite. Weil wir sind da schon so ein bisschen, gucken wir schon da ein bisschen nach.
Deine U15-Spieler, kennen die dich eigentlich noch so ein bisschen als aktiver Spieler, beziehungsweise haben die so auf YouTube mal ein paar Videos von dir gesehen? Oder wie läuft das? Du?
Ich sagte, da sind die Ersten, die dann suchen, oh, Trainer. Sie haben die meisten gelben Karten in der zweiten Liga geholt. Jermaine Jan ist da Spezialist, der Trainer. Auch rote Karten sind Sie ganz weit vorne, ne? Ich sage ja. Ja, da war ich früher ganz schlimm drin. Aber die Jungs wissen schon, was der Trainer gemacht hat. Und wenn mal einer im Museum ist, schicken sie mir stolz dann, meine Schuhe sind ja im Museum und mein Trikot ist ja im Museum und schicken mir dann mal ein paar Bilder und Trainer, ein Museum. Macht ja schon einen stolz, wenn man in so einem Museum ist, klar, gar keine Frage. Ne? Und aber die Jungs wissen schon Bescheid. Also die stecken mir das auch mal ein bisschen so, oh.
Guck mal hier, ich hab gesehen, wie ein Beine gekriegt hast.
Ja, ja, oder ich habe ja auch so ein paar Szenen gedreht und Herr Bundestrainer, es gibt so ein Video.
Auf YouTube habe ich.
Ja, genau, Herr Bundestrainer. Also da wird schon öfters mal drüber gesprochen. Ja. Also die behalten das.
Du hast gerade von der Corona-Zwangspause gesprochen. Wie halten sich da deine Jungs fit?
Ich habe ja meinen Athletiktrainer Markus Zellmeisel, arbeitet dann für die Jungs immer auch Laufpläne aus. Ich gebe ihm manchmal eine Sache mit auf den Weg, das sollen sie dann mal wiederholen. Aber viele Sachen sind natürlich auch jetzt, wenn du immer einen Laufplan kriegst, irgendwann hast du auch, oder Hausaufgaben hast du auch immer gar keinen Bock. Jetzt sind sie ja noch im Alter, wo sie natürlich dann auch viele noch Online-Schule haben. Da kommt ja auch noch mal dazu. Aber ich kann auch verstehen, wenn sie mal nicht den Lauf machen, weil die Zeit ist schon sehr lang. Ne? Und da muss man schon wirklich sagen. Und immer den Laufplan zu machen, das kann ich auch verstehen, wenn mal einer das nicht macht. Ne? Das ist einfach normal.
Ne? Aber da bist du ja schon als Motivator gefragt, ne?
Klar, ich telefoniere mit jedem Einzelnen. Ich bin so, dass ich mal mit denen so Einzeltelefonate mache, dann kann man sich auch mal ein bisschen länger unterhalten, aber was kannst denn innerhalb von einer Woche, was passiert innerhalb von einer Woche? Gar nichts. Ich kann nur immer nach der Schule fragen und wie ist sein Befinden? Und das ist mal kurz schön, wenn man seine Stimme hört. Ja, wir haben ja auch eine Aktion gemacht, fand ich eigentlich total super. Mit den Geschenken verteilen, so eine Kleinigkeit mal hingefahren und so. Mal kleine fünf Weihnachtssachen vorbeigefahren. Da haben sie auch total gefreut. Und ist auch mal schön, wenn man dann auch wieder mal so einen Blickkontakt hat. Ja, wenn man sich mal nach längerer Zeit mal wieder gesehen hat. Aber es ist einfach eine schwierige Zeit. Aber die Jungs haben einfach Pläne und so gut wie möglich ziehen sie das auch durch.
Hast du eigentlich ein paar Jungs im Profikader, die durch deine Finger gegangen sind oder durch deine Fußballschule?
Spannend ist immer der Malik. Ciao. Mhm. Ja, Malik, wie ich damals mit Matthias Schober ihn verpflichtet habe. Mhm. Das ist immer eine schöne Sache und da lachen wir uns beide auch immer kaputt. Malik hat eine große Familie und wir haben die Familie zum Essen. Er hat in Düsseldorf gewohnt oder wohnt heute noch in Düsseldorf. Ja. Und da haben wir uns im Restaurant getroffen und ich habe zum Schubi, da kommen die gerade rein, Malek. Ich sag, hoffentlich hast du genug Geld bei. 1, 2, 3, 4 und dann noch die Eltern noch dazu. Und da fand ich, es ist so eine schöne Sache, auch so einen Spieler zu überzeugen. Und dann noch hinterher haben wir da Glück, dass er dann noch im Profikader ist. Also da gibt's ja viele interessante Sachen, wenn man so einen Jungen verpflichtet. Weiß man ja hinterher, klar, wenn er Talent hat, aber Talent alleine reicht ja nicht, um dann im Profikader zu kommen. Ja. Da sind ja auch noch ein paar Schritte, U19 dann, naja, oder vielleicht über die U21 dann im Profikader reinzukommen. Aber spannender finde ich es immer, und das ist im Jugendfußball, das macht mir auch unheimlich viel Spaß, ist auch, wie man so einen Jungen überzeugen kann, von Gladbach wegzugehen und nach uns zu kommen. Und das ist manchmal auch nicht einfach. Wir haben viele Sachen schon erlebt, aber auch Sachen, die kann ich gar nicht erzählen. Ich habe schon hinter einer Hecke gestanden und gewartet, dass alle Eltern weg waren und dass ich jemandem noch eine Karte in der Hand drücken kann, dass ich den Jungen dann bekomme. Also da gibt's schon spannende Sachen. Aber so Malik, Maurice hatte ich gehabt, ne? Und Multaub.
Ja.
Es sind schon jetzt wirklich schon einige Spieler, die man auch selber zusammen mit dem Verein geholt hat. Klar ist auch viele Sachen immer, da ist der Trainer dabei, ist Matthias Schober dabei. Und dann freuen wir uns natürlich dann auch, wenn wenn so ein Spieler dann oben ist. Ne? Das ist schön.
Hast du ihn danach schon mal wieder sprechen können?
Ja, ich habe mit dem Alec ganz kurz, aber ich halte mich auch nicht so lange dann auf, weil ist ja heutzutage wegen Corona, musst du schon dann, gerade bei den Profis, musst du ja schon immer kurz mal ein Smalltalk von oben runter oder so, hallo und nicht lange. Ja.
Kann man denn irgendwann mal sagen, okay, das ist ein U15-Spieler, der schafft es auf jeden Fall? Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
Da kommen ja, sie spielen hinterher so viele Faktoren auch eine Rolle. Dann dann vielleicht meine Freundin, dann ich sag mal, vielleicht schießt die Pubertät später ein. Und da sind ja immer viele Sachen, wo man gar nicht so... klar sehe ich, dass der Junge der gut ist. Ne? Da gibt's auch jetzt schon bei mir, sage ich auch, da ist einer drin, wo ich glaube, dass der das mal schaffen kann.
Nicht, dass er uns jetzt von Gladbach losgeheißen
hat. Nein, der hat schon langfristig, da war der Herr Schober schon clever und hat einen langfristigen Vertrag. Also da ist schon einer dabei, wo ich sage, boah, also da kann man schon sagen, also wenn wirklich nichts dazwischen kommt, glaube ich, dass der da hinkommt. Ich möchte auch nicht den Namen nennen, das ist auch immer wichtig, weil er ist ja, muss man ja nicht, aber ich glaube schon, dass wir da schon, jetzt kann man schon sehen, aber der Weg dann U19 durch und wie gesagt, das ist noch lange und da können Verletzungen können dazukommen und das wissen wir nicht, aber ich sag, aber da kann man schon erkennen und kann sagen, pass auf, ey, da glaube ich, jetzt würde ich, vielleicht lege ich mich zu weit aus, aber ich sag, da ist einer bei der, wenn der Weg weiter so geht, wie der Junge das so verfolgt, glaube ich, dass einer oben noch ankommt.
Dann sprechen wir in 4 Jahren nochmal darüber.
Dann auf jeden Fall.
Kannst du den Namen sagen.
Ich kann dir den aufschreiben, da können wir eine Schublade tun, aber ich glaube schon. Wenn alles normal läuft. Ne, da also wichtig ist, dass man auch so Jahrgänge hat, wo man sagt, boah, da sind ein paar gute, richtig gute Jungs drin. Und ich glaube, dass wir so wieder auf einem guten Weg sind, dass wir wirklich in den Bereichen, wo ich mich jetzt befinde, Jakob sich befindet und da sagen können, ey, wir haben da richtig gute Jungs. Wenn die mal zusammenkommen in den U19, da glaube ich schon, dass da ein paar Jungs sind, wo man vielleicht dann hinterher nicht mehr so viele holen muss. Gerade auch, wir müssen ja auch das Wirtschaftliche auch denken. Heutzutage ist ja, wenn ich einen erzähle, dass ein Jugendspieler, wenn er einen holt, irgendwo anders her, das kostet ja auch richtig Geld. Und wir versuchen natürlich auch eine Umgebung, wo man auch mal Glück haben kann, dass ein Junge noch mal dabei ist. Aber das ist alles schwerer geworden, alles. Auch gerade der finanzielle. Und da muss ich ja auch drauf gucken. Und da guckt Herr Knebel, Herr Schober und die sagen natürlich, boah, das ist viel Geld. Ne? Und wenn man da viel Geld in der Hand, ich habe auch nicht immer richtig gelegen. Wenn ich mir einen Spieler angucke oder ein Spiel angucke, der Spieler muss mir was geben. Ja, um dann zu sagen, ja, boah, ich würde den nehmen. Ja, vielleicht ist jemand anders dagegen, gar keine Frage. Aber ey, manchmal, ich brauch da ein Gefühl für den Jungen, ihn zu holen. Ja, ich brauch manchmal auch nicht lange zu schauen. Na klar, gucken dann die anderen auch nochmal drauf. Ne, aber der Junge muss mir der muss mir irgendwas geben, wo ich sage, boah, ja, den nehme ich. Ne? Ob wir den dann hinterher holen, da ist dann natürlich auch manchmal eine finanzielle Sache natürlich auch. Ne? Aber das ist spannend.
Das merkt man definitiv in deinen Worten, wie du das so beschreibst. Es muss ja auch so gewesen sein und es scheint ja in deinem Blut zu liegen, denn du hast dich als Profi auch ganz, ganz oft um die Jüngeren gekümmert. Bei Alemannia Aachen zum Beispiel haben wir uns umgehört und da gab's Ralf Gunesch.
Ralf, ja.
Und der hat dir nämlich auch mal schöne Grüße bestellt.
Alles schön.
Moin, hier ist Ralle. Als ich gefragt wurde, ob ich was zu oder an oder über Willi erzählen möchte, musste ich gar nicht lange überlegen, zuzusagen. Habe ich sofort getan. Und dann habe ich überlegt, okay, was erzählst du den Leuten denn? Denn es ist zwar lange her, aber ich muss sagen, Willi, du hast einen großen Einfluss darauf gehabt, wie sich das bei mir entwickelt hat, gerade in ganz jungen Jahren. Und das hat sich dann so ein bisschen durch die Karriere durchgezogen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, auch vielleicht einfach mal Danke zu sagen dafür, dass du als damals erfahrener Spieler bei Alemannia Aachen so einen Jungspund wie mich mit 17, 18 Jahren öfter mal zur Seite genommen hast, mir ein paar Sachen erklärt hast, aber auch einfach durch die Art und Weise, wie du den Beruf des Fußballprofis ausgelebt hast mit all seiner Leidenschaft und Professionalität, auch ein unheimlich gutes Vorbild warst. Und das ist mir erst später klar geworden, wie viel ich davon eigentlich übernommen habe oder wie prägend es für mich war. Und deswegen bin ich da sehr, sehr froh und glücklich, dass ich so Mitspieler und Vorbilder wie dich hatte. Klar, Frank Schmidt vielleicht auch nicht zu vergessen oder Ivo Grilic, ihr wart ja da so ein bisschen die Führungsspieler, die ältere in Anführungsstrichen Riege der Truppe, und da konnte man sich schon gut hochziehen, gut orientieren, denn wie schon gesagt, gute Vorbilder und auch prägend, das wird einem sehr häufig immer erst später bewusst und klar, aber je länger ich in diesem Geschäft unterwegs war, desto mehr habe ich das gemerkt und habe immer sehr, sehr gerne dran zurückgedacht. Und ich kann allen Jungs nur sagen, die mit dir zu tun haben, hört auf den Mann, der weiß, wovon er redet, und beherzigt die Tipps, denn es ist nicht das Verkehrteste, was er einem erzählt. Insofern nochmal auch ein Danke von meiner Seite und ja, dir euch alles Gute, bleibt gesund und bis irgendwann mal. Ciao.
Ja, da wird gerade jemand ein Kopf größer hier. Und Ralle sagt's ja, ist nicht das Verkehrteste, was du erzählst. Und der Mann hat Ahnung, denn sonst wäre heute nicht Experte bei The Zone. Was hast du so für Erinnerungen an ihn? Er sagt's ja gerade, er kam als 17-, 18-Jähriger hoch.
Das Schöne an Alemannia, man lebt ja so zusammen. Und gerade wenn so ein junger Bursche, und ich hatte das auch bei Rot-Weiß Essen, wo ich in der Jugend gespielt habe, wo ich dann hochgekommen bin, hatte ich auch immer jemand, der Volker Diergard, der hat mir da immer so unter die Arme gegriffen und geholfen. Und du bist einfach verpflichtet, auch als älterer Spieler, auch so einen Jungen wirklich mal in die Arme zu nehmen und zu sagen, pass auf, komm hier, so und so, denk da dran, ne, ganz ruhig, ganz langsam, ne, alles in Ruhe, mach dir keinen Stress, ne, genieß das einfach, nimm das einfach mit, so zu helfen. Ne. Und das ist schön, wenn man sowas hört beim Ralf, muss ich sagen, man hat sich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ne, und aber dass er so in Erinnerung geblieben ist, da finde ich schön, ne, muss man ehrlich sagen. Und ich versuche auch den Jungs viele Sachen, weil ich bin sehr ehrlich und sehr direkt immer auch zu meinen Jungs, weil da kommen die am besten mit klar, dass ich denen auch viele Kleinigkeiten mit auf den Weg gebe. Klar, vergisst man viele Sachen, aber ich glaube, die Jungs verstehen auch einen ganz schnell, wie der Trainer das auch meint. Ne? Und das ist sehr wichtig.
Ist die Ansprache da gerade wichtig, dass man nicht als Oberlehrer daherkommt, sondern dass man wirklich das Gefühl vermittelt, ich will dich nicht belehren, sondern ich will dir helfen?
Ja, man muss auch so eine Menschlichkeit mit rüberbringen, für die Jungs ganz wichtig. Das ist auch eine Überzeugung, und nicht den Oberlehrer da zu machen, die Jungs einfach mitnehmen. Das ist, finde ich, immer, das ist immer das Wichtigste, weil dann zahlen sie dir auch wieder viel zurück. Und ich, eine Zeit, wo ich Fußballprofi war, muss ich sagen, habe ich immer gesagt, vom Dieter Heckinger habe ich da eine ganze Menge mitgenommen, weil man muss gucken, da eine Menschlichkeit drin hat. Klar muss man eine Linie fahren, eine klare Linie, die man hat, die ich auch vorgebe. Und da müssen sie auch alle mit, weil ich eben der Chef bin und das eben auch dann vorgebe. Aber trotzdem muss man bei den Jungs auch eine Menschlichkeit mitbringen und auch Verständnis in vielen Sachen. Und das ist auch sehr wichtig, weil die Jungs erleben den Tag. Da kann man nicht immer 100% beim Training manchmal bringen, weil es gibt in der Schule Faktoren und vielleicht dann auch Prüfungen. Da gibt es immer mal so einen Tag, wo dann so ein Durchhänger hat. Aber trotzdem mal kurz mit dem sprechen, hey Junge, verstehe ich, mal kurz auf dem Rücken, auf die Schulter hauen und dann geht's dann direkt weiter. Ne? Das ist sehr wichtig, dass man da auch die Jungs da in vielen Sachen auch hilft.
Du bist jetzt Jugendtrainer, ich sage jetzt mal Herrentrainer, ist dann vielleicht nochmal was anderes. Gerade wenn man im Profifußball ist, dann ist es ja der Beruf der Jungs. Planst du irgendwann mal im Herrenbereich zu trainieren? Du hast es gerade gesagt, du hattest schon Anfragen.
Ja, ich sag nein. Ich fühle mich in diesem Bereich, und haben mich schon viele gefragt, U15, U16, richtig wohl. Weil das ist das spannendste Alter, weil ich kenne, klar, im untersten Bereich ist es noch interessanter, wenn die bei der U9, U10, U11, aber Du hast genau so ein Mittelding. Du musst dich schon wie Erwachsene behandeln, aber trotzdem sind es ja immer bleibende Kinder. Aber trotzdem musst du denen schon viele Sachen mit auf den Weg geben, wie es hinterher in der U19 aussieht. Und dass man hier mal mit abmelden, sich verantwortlich sein, wenn man eine Verletzung hat und so. Und ich kann einmal vielleicht nochmal darüber weggucken, aber wenn man einmal höher kommt in U19 oder zu U17, U19, da wird der Trainer dann nochmal ein bisschen anders. Und da bereite ich die auch auf viele Sachen vor, dass sie auch da Selbstständigkeit, solche Sachen dann schon mit auf den Weg gebe. Ja? Ganz wichtig.
Aber viele sagen genau aus diesem Grund, auf gar keinen Fall U14, U15, U16 trainieren, weil die sind alle kaputt in der Birne wegen der Pubertät. Also es sagen ja viele genau aus diesem Grund, dass es der schwierigste Jahr oder die schwierigsten Jahrgänge sind.
Ja, das ist auch so. Aber es ist nochmal was anderes. Und da sage ich auch immer, und da bin ich auch, da nehme ich auch immer, sage ich immer zu den Eltern, wenn er mich braucht, das ist ein Unterschied, ob die Jungs beim Training sind oder zu Hause sind. Also das sind zwei verschiedene Welten. Also wenn die zu Hause mal, sage ich mal, wenn da sagt der Papa zum Beispiel und die Mama, räumen, sagt die bestimmt 10-mal, räum dein Zimmer auf. Er macht er immer noch nicht. Wenn ich das jetzt sagen würde, na, beim Training kann man nicht den Zimmer aufräumen, aber wenn ich das sagen würde, hat das mehr Gewicht, als wenn die Eltern das sagen. Das ist Wahnsinn. Und so kommen die auch dann zum Training, weil die sind ganz anders fokussiert. Weil für die ist Fußball das eine und alles. Zu Hause erstmal manchmal kein Bock. Das ist ganz komisch, wenn ich auch da mit den, ja, wenn ich mit den Eltern sich mal unterhält so ein bisschen, ist das immer spannend. Der ist manchmal dann so, kein Bock und so. Hier beim Training, naja, kann ich gar nicht sagen. Da sind manchmal die Jungs, sind da wirklich, das hat auch mit Pubertät zu tun, ganz unterschiedlich. Ja. Und aber da muss man gut mit umgehen können. Ja. Und die wissen auch bei mir, dass sie da auch die Linie laufen müssen, die sie laufen müssen. Ja, die gerade Linie. Ja, und da gibt's bei mir auch nicht links und rechts. Und da muss man einfach auch mal in dem Alter auch mal Respekt. Ja, und das ist das Wichtigste, dass man Respekt hat voreinander und das machen sie auch. Und das ist sehr wichtig, dass man wirklich eine Linie hat, wo die Jungen wissen, okay, das muss ich machen. Ja, und dann wird der Pubertätsjahr auch ganz schnell vorbei sein.
Ja, zumal die auch wissen, wer vor ihnen steht. Ne? Du bist mit 508 Spielen Rekordspieler der zweiten Liga, also hast richtig was erreicht.
Hat auch, ne? Ja, aber das hat ja nicht mal mit dass ich 508 Spiele habe, sondern welche Spielphilosophie habe ich oder hat der Verein, wie gebe ich die Sachen auch vor? Ist das auch wichtig, wenn du so Eckbälle oder Standardsituationen, wenn man verfahren, ja, das eine Überzeugung zu geben, dass die auch da sagen, ey, oh, der Alter, der hat recht. Ey, das geht genau so. Bei Eckbällen oder bei anderen Sachen, da laufen wir so an und das funktioniert. Da holt man sich den meisten Respekt. Klar wissen die, dass der Trainer auch früher Fußball gespielt hat, aber das ist nicht das Entscheidende. Wichtig ist, dass der Trainer auch, was man den Jungs vorgibt und dass man dann, dass das umgesetzt wird und dann, dass es klappt, da holt man sich noch viel mehr Respekt.
Definitiv, denn nicht jeder Fußballer ist ja später auch ein guter Trainer.
Das sage ich immer wieder, nicht jeder Fußballtrainer, Fußballer ist ein guter Jugendtrainer. Da muss man, ich muss den Jungs zuarbeiten. Ja, und ist nicht so wie, ich habe schon alles dann gehabt. Und man muss den zuarbeiten, den Jungs. Und das ist ja das Wichtigste und dazu helfen. Klar habe ich einige Vorwissen in vielen Sachen, was wichtig ist. Ja, aber trotzdem bin ich Zuarbeiter. Ja, und die Überzeugung kann ich nur geben, wenn ich wirklich dann auch die Sachen, die wir umsetzen beim Training, wenn die im Spiel klappen, ist doch Weltklasse. Ja, und das ist schön.
Dann lass uns über deine Spielerkarriere so ein bisschen sprechen. Wir haben es gerade schon gesagt, 508 Partien in der zweiten Liga, Rekordspieler. Bist du stolz auf diese Marke?
Ja.
Wir haben jetzt mal geschaut, uns durch die zweite Liga geklickt und haben mal gesehen, Martin Mennel, Torwart von Erzgebirge Aue, ist von allen Zweitliga-Profis gerade derjenige, der ja am nächsten dran ist, der die meisten Spiele auf der Uhr hat. Der macht jetzt in den nächsten Wochen die 300 voll, aber der gute Mann wird halt in ein paar Wochen auch schon 33 Jahre alt. Der wird wahrscheinlich die 500 nicht mehr knacken. Glaubst du, dass es irgendwann nochmal passiert, dass sich jemand da vom Thron stößt?
Eins, das ist der Torwart, und mein Torwart kann ja auch bis 36 spielen, ob er dann noch bis 36 spielt, glaube ich nicht, aber drei Jahre kommt er auch nicht auf die Zahl von 5.
Dann ist er bei 400, ne?
Der ist er bei 400 und dann muss er nochmal drei Jahre machen. Also, ich sag mal so, das wird kaum mal einer schaffen. Die Torhüter können es am besten schaffen, aber selber Spieler, heutzutage, sind ja auch alle ein bisschen anfälliger geworden, ja, sind vielen Sachen Profis, ne, der mit 32, hören sie ja schon eigentlich.
Es gibt andere Leute, die sagen, weil ihr früher Standfußball gespielt habt.
Ja, wir waren schon in einem Jahr, muss ich sagen, die letzten Jahre, 2006, da haben wir schon, ich habe in mit der zweiten Liga UEFA Cup gespielt. Ich war im Pokal entspielt. Ich glaube, manche Profis können das gar nicht vorweisen, was ich erreicht habe in der zweiten Liga. Und dann bin ich da auch stolz drauf, das auf jeden Fall, weil na, wer erlebt das? Ja, und dann war ich auch nicht traurig, da ich kein Spiel in der ersten Liga gemacht habe. Klar, hätte ich gerne mal einen gemacht, keine Frage. Aber ich glaube, ich habe auch zum richtigen Zeitpunkt auch einen Cut gemacht und habe da Glück, dass ich dann bei meinem Lieblingsverein dann Jugendtrainer geworden. Ist ja Wahnsinn. Da konnte ich ja vorher, wo ich geboren bin, wusste ich ja gar nicht. Eines Tages bin ich hier Jugendtrainer auf Schalke, wo ich selber immer heimlich auch Fan war. Ich finde das total super und spannend, dass man dann heute hier sitzt und solche Sachen spricht.
Aber warum hast du nie erste Liga gespielt?
Boah, das ist eine gute Frage. Hätte ich vielleicht mal einen anderen Berater gehabt oder vielleicht gab es zu viele Typen wie mich, also die so ähnlich waren als Typ. Wie gesagt, Stürmer werden ja immer mehr gesucht als Verteidiger. Und so viele Tore habe ich auch nicht geschossen. Und vielleicht hätte das mit einem Berater vielleicht besser geklappt in späteren Jahren. Aber wie gesagt, ich war immer zufrieden.
2006 bist du mit Aachen in die Bundesliga aufgestiegen. An deiner Seite vielleicht von einem fußballerischen ähnliche Fähigkeiten, aber körperlich komplett anders. Erik Meyer.
Ja.
Kultkicker, mittlerweile auch Experte bei Sky, den haben wir auch gefragt.
Ah, oh, da war er. Ja.
Und also ich habe jetzt schon das Grinsen im Gesicht.
Ich habe heute noch Kontakt.
Und vergesse natürlich unser Abschied in 2006 im Oktober, dass wir zusammen Abschied nehmen konnten im Stadion. Volles Haus, alle dabei, Familie, Freunde, sehr viel begeisterte Alemannia-Fans. Und auch geil natürlich, dass wir mit einem sehr positives Gefühl weggehen konnten beim Club nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Das natürlich auch reichlich gefeiert auf Mallorca. Willi und ich in ein Zimmer, wie immer, füreinander sorgend. Sind immer gut und heil nach Hause gekommen. Aber was mich eigentlich noch am meisten hängen geblieben ist, ist, dass wir mit einem Fallschirmsprung beim ersten Heimspiel gegen Schalke im Stadion reingesprungen sind. Dieser Flug inklusive Angst, Spannung werde ich nicht so schnell vergessen. In Belgien aufgestiegen, aus dem Helikopter gesprungen und dann im Stadion gelandet. Wahnsinn. Willi, erinnerst du dich das noch? Mega. Also, da haben wir beide, glaube ich, auch links und rechts mal ein bisschen Schiss gehabt, um da runter zu springen. Aber wir haben es gemacht. Das können nicht viele sagen. Schöne Grüße, Erik Meyer.
Ja. Da muss ich sagen, ich hab damals den Glitzperrer gehasst, wo er uns das Ding in der Hand gedrückt hat und zum Abschied. Sie wollten was Außergewöhnliches machen. Naja, ja, außergewöhnlich, haben die uns so einen Sprung aus dem Helikopter geschenkt. Ich hatte schon einen Stift in der Hose gehabt ohne Ende, wo wir hochgegangen sind, im freien Fall. Und das Schlimme, Gott sei Dank waren da viele Wolken gewesen, konnte man nicht so ganz runter gucken, aber aus dem Helikopter, aus der Höhe, muss ich sagen, ich war hinterher, wo ich unten ich war mega stolz auf mich. Das ist schon eine Überwindung, das muss man schon sagen. Und aber trotzdem hat's, wenn ich so überlegt hatte, auch Spaß gemacht, aber Erik hat's richtig gesagt, also ich habe in der Zeit, ich glaube, ich habe nicht einmal gesprochen mit dem. Also ich habe wirklich, das ist schon, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Tandem-Sprung gemacht habt, aber...
Nee, leider nicht, ich bin nur Bungee gesprungen.
Ja, das ist auch Katastrophe. Auch Katastrophe, aber da muss ich sagen, aber im Stadion rein war super und die ganzen Zuschauer haben gegrölt und da war schon hart, ne? Da muss ich sagen. Ne? Naja. Erik habe ich auch wirklich eine schöne Zeit erlebt, ja. Ist ja mal lustig, wenn der Kleine und der Große zusammen im Zimmer ist. Ich habe den immer gehasst, weil ich bin immer früh eingeschlafen. Er hat immer lange Fernsehen geguckt und ich hab immer gerne einen Eiskeller. Also ich habe gerne richtig kalt und hat er heimlich immer, wenn ich gepennt habe, hat er immer Fenster wieder zugemacht, der Schweine. Und dann habe ich aber am nächsten Morgen, bin ich auf Toilette gegangen, habe ich schnell am Fenster auf, weil ich immer so schnell Kopfschmerzen bekommen habe. Und der hat sich immer kaputt gelacht, wenn er dann immer am Fenster zu. Aber wir haben schon schöne Sachen erlebt, auch Wahnsinn. Wenn man heute wieder dran denkt, gerade in der Zeit, in der Corona-Zeit, dass man alles erlebt hat, man auch vermisst, zurzeit gar nichts zu machen, irgendwo in eine Stadt zu gehen oder mit Kollegen zu feiern oder irgendwas anderes zu machen. Also ist schon Wahnsinn. Ne?
Wenn einer sagt, wir sind immer gut und heile nach Hause gekommen. So, wir haben ja nur Amateurfußball gespielt. Wenn wir das in der Kabine erzählt haben, dann flogen sofort die Kronkorken von den Flaschen und jeder wollte hören, wie der Abend gelaufen ist. Weil das so sinnbildlich ist für Party pur. War das so? Habt ihr da richtig die Sau rausgelassen?
Also, wenn uns da einer gesehen, also, wenn wir vielleicht nicht alle Fußball spielen konnten, richtig, aber feiern, Alemannia Aachen. Also das konnten wir immer. Also das war schon, wir waren schon so richtig im verschworenen Haufen, auch auf Malle. Also wir haben, also ich glaube, da gibt es sogar noch Videos von. Hat mir letztes Mal Stefan Blank mir geschickt ein Video von Malle. Ich habe gesagt, da war schon eine harte
auch
Zeit.
Auch ehemaliger Schalker.
Und das Schlimme ist, wir sind ja nach dem Pokalendspiel. Jeder hat am Ballermann hat sich das Spiel Alemannia Aachen gegen Werder Bremen angeguckt und da kannst du dir vorstellen, was dann auch, wenn wir abends mal was trinken waren, eine Kleinigkeit, wie die Leute uns gefeiert haben. Das war schon Wahnsinn.
Ja, du sagst gerade, hätte man euch gesehen. Ich habe euch gesehen, wir lagen am Strand tatsächlich damals mit meiner Bezirksliga-Truppe, lagen wir neben euch. Darüber habe ich auch mit Erik gequatscht, als wir... das 2006 war das. Es war sensationell. Also ihr wart kein Zweitligist oder kein Bundesligist. Ihr wart für uns genauso eine Bezirksliga-Truppe. Wir hatten die große Box da. Also was da abgegangen ist, das war sensationell.
Ja, war, muss ich auch sagen. Also ich glaube, die ganzen Einkaufsgeschäfte, die haben sich gefreut, wie viel alkoholische Getränke da damals aus den Eimer, die wir geholt haben, da aus dem Laden, da muss ich echt sagen, da war schon, ich glaube, wir waren da schon Kreisliga.
Ja, wir konnten ja damals auch den Klassenerhalt feiern mit unserer Bezirksliga-Truppe. Wir haben uns halt immer schön geredet, wir sind Dritter geworden, also haben wir die Klasse gehalten. Ne? Aber wo du gerade Erik ansprichst und das Pokalfinale, Erik hat da noch so eine Frage an dich, aber ich glaube, die Antwort hast du gerade schon selber gegeben.
Ja. Willi, ich habe noch eine Frage an dich. Was war für dich eilig, das allerschönste Spiel, das du bei Alemannia Aachen gespielt hast?
Wo Erik im Pokal gegen Bayern München das Tor gemacht hat, das war so ein geiles Spiel. Stefan, wie der den reingehauen hat, den Kahn, den Ball, und dann Erik zum Schluss dann den Kopfball gemacht hat. Also, da bleibt auch eine Erinnerung, das muss man wirklich sagen. Und Und da war ja auch keine, Bayern München damals war ja auch keine Kapelle, die man so eben mal weghaut. Ne? Da waren wirklich ein paar riesen Spieler dabei gewesen. Aber wir haben tolle Spiele gemacht. Also ich habe auch mal eine, mit Erik, da wird er sich auch mal dran erinnern, wir haben eine Serie gehabt, gegen Greuther Fürth haben wir auch 7-0 mal verloren. Da gibt es auch so Spiele, die man in der zweiten Liga mal erlebt haben muss, wenn man 7-0 verliert. Einmal, man sagt immer, ja, lieber spiel mal einmal 7-0 als 7-mal 1-0, ne? zu verlieren. Ne? Aber also das war schon schöne, interessante Spiel dabei, aber das mit Bayern München fand ich sehr gut. Und UEFA Cup in Sevilla. Also ich habe gegen Navas gespielt. Da war der gerade Navas, da war er 18 Jahre alt. Der kam immer an die Seite. Ich war schon schnell, aber der hatte auch eine richtige...
Warte, ich guck mal unter den Tisch. Nee, Knoten sind raus.
Ja, die Knoten sind raus. Also, der war schon richtig geil.
Ja, lass mal kurz in der Pokalsaison bleiben. Du sprichst es gerade an. Ich habe Bayern rausgekegelt und das war tatsächlich eine Bombendruppe. Ne? Eben Kahn, Baller, Gräumer, Kai. Und dann kommen die an Tivoli und ihr knallt die weg im Viertelfinale. Die haben wahrscheinlich auch ganz blöd geguckt, oder?
Ja, sicher. Die haben sich erstmal ihre eigene Bälle geholt. Wir hatten früher andere Bälle gehabt. Wir haben so... Namen möchte ich nicht nennen, die waren richtig, richtig schwer. Da konnten wir nur mitschießen. Die hatten wir auch im Pokalspiel drin gehabt, die Bälle. Beim Warmmachen haben die schnell ihre Bälle geholt und wollten gerne mit denen sich warm machen. Da fand ich auch spannend, aber da waren auch Wahnsinnsbälle, wo wir mit trainiert haben und gespielt haben. Da konnte nicht jeder mitschießen.
Und war auch schön im Winter, da haben die wahrscheinlich auch ein bisschen Gewicht gehabt.
Der hatte Wahnsinnball. Echt. Der Stefan, der wird genau der gleiche sein. Aber, also da konnten wir nur mitspielen, glaube ich, am Tivoli. War schon verrückt.
Hat man das so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, die schlechten Platzverhältnisse so ein bisschen gefördert vor so einem Spiel?
Nee, der hat wirklich geschüttet ohne Ende. Ja, er war auch nasskalt.
Ja, also ich habe irgendwie noch so ein Bild vor Augen, wie Erik Meyer mit seiner Schuhgröße 48 irgendwie bis zum Knochen noch im
Matsch steht. Der Platz, der war schon immer sehr tief. Weil klar, das kostete auch immer viel Kraft, aber das haben wir nicht selber hingemacht. Also wir haben nicht gewässert, den Platz für Abendspiele braucht man nie wässern. Weil da sind wir von ganz alleine gelaufen und das hat auch, muss ich sagen, da war auch Wahnsinn. Also da erinnere ich mich auch sehr gerne dran, muss ich an solchen Spielen, muss ich echt sagen.
Und dann Pokalfinale 2004 in Berlin gegen Werder Bremen, damals amtierender deutscher Meister. Ja. Ailton vorne drin, Joao Miku, eine Mördertruppe.
Ja.
Und ihr steht da als Zweitligist. Was geht einem da so durch den Kopf, wenn man einläuft, über 70.000 Leute? Aachen hat ja, die Aachener Fans, eine Riesenparty daraus gemacht in Berlin.
Also, da muss ich schon sagen, wer einmal in Berlin war, der möchte auch schnell im Pokal da auch wieder hinkommen. Und dann waren wir ja mit Schalke ein paar Jahre später dann auch wieder gewesen. Da war ich auch dann nur Zuschauer gewesen. Aber da kommen dann Erinnerungen hoch. Also, da war schon Wahnsinn. Das kann man gar nicht beschreiben. Also, da kriege ich heute noch Entenpelle. Ja, muss ich ja echt sagen. Da kannst du dich auch gar nicht richtig fokussieren auf das Spiel. Also, das Drumherum war schon Wahnsinn.
Ich habe knapp verloren dann, 3-2.
Ja.
Aber trotzdem geht man wahrscheinlich oben in den Hauptes vom Feld.
Ja, sicher. Ja, wir haben dann, hatten wir das Spiel gewonnen gehabt. So nach, um 4 Uhr hatten wir das Spiel gegen Werder Bremen gewonnen. Gerade durch den Alkohol hatten wir das Spiel nochmal gedreht. Ne?
Die dritte Halbzeit ist ja auch meistens die entscheidende.
Wir meinen, dass wir dahin hinterher noch 3-2 gewonnen hatten. Um 5 Uhr morgens sah es noch so aus, dass wir gewonnen, aber am nächsten Morgen haben wir eine Zeitung gelesen, haben wir doch nicht gewonnen.
Druckfehler.
Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja.
Trostpflaster war UEFA Cup Quali. Ihr musstet in Island ran. Hafnar Fjordur, wenn ich das eben noch so halb wie es richtig ausspreche.
Ja.
Und unserer Meinung nach und auch von deinem Ex-Trainer Dieter Hecking hast du für einen großen Lacher gesorgt. Ja. Und er ließ es sich nicht nehmen. Ich glaube, die Frage spielt so ein bisschen darauf an.
Die Frage für Willi ist einfach, Willi, ich glaube, du bist immer noch bei der U15. Sind die eigentlich immer noch größer als du, die Spieler? Und die zweite Geschichte, die mir als Anekdote anfällt, ich glaube, du weißt sofort, auf was jetzt kommt. UEFA-Cup-Spiel, Qualifikationsspiel in Hafnarfjörður, Island. Wie war das noch da, wo du über die Bande fegst und dann zurückläufst und dem Schiedsrichter die Hand gibst? das, glaube ich, interessiert, glaube ich, jeden, was da gewesen ist.
Der Trainer, der kennt sich ja gut aus, oder? Aber das habe ich ja mit der Größe habe ich ja schon gesagt. Das ist also, die jetzt im Februar kommen, bin ich wahrscheinlich wieder der Kleinste. Das ist schon immer Wahnsinn. Mit der Größe mal eben kurz will ich mir auch mal kurz erzählen. Also City Sahne hatte ich ja bei mir, ne? Und City, der war immer kleiner als ich. Der kommt im Februar, zweite Hälfte, kommt er raus, ein Kopf größer als ich. Wie schnell sowas immer geht. Ne? Und dann war ich wieder der Kleinste. Da war das schlimmer. Aber gerade mit Hafnia Fjordor war super. Aber erstmal muss ich sagen, den haben wir schön Sand in die Augen gestreut. Die haben sich das Spiel angeguckt. Wir haben vor unser UEFA-Cup-Spiel haben wir in Unterhaching gespielt. Ey, die haben eine Scheiße gespielt. Eine Grotte, aber die hatten die ganzen, die waren alle da und haben viele Scouts von Hafnia Fjordor und haben sich da angeguckt. Aber wir waren so schlecht. Also, ich habe gesagt, wir waren so schlecht. Und die haben gedacht, ja, die hauen wir bestimmt mal mit links weg. Und dann stand das schon nach.
Die erste deutsche Mannschaft, gegen die wir gewinnen.
Genau. Und die Mannschaft, die war auch gut. Die waren ja über Jahre, sind sie auch Meister geworden, Hafnia Fjordor. Und ja, ich sagte 100%, ja, wo der Trainer das Spiel gesehen hat, die hauen wir mal mit links weg. Und ich glaube, nach, ich weiß nicht, viele Stunden, 20 Minuten haben wir, glaube ich, schon 2-0 oder 3-0 geführt. Gerade ich habe ein Tor vorbereitet. Ey, ich bin an der Seite vorbei. Ich kann mich genau erinnern, da war auch Schweine, war nur mal regnen. Schweine, da ist genau mein Wetter gewesen. Rechte Seite, der Ball hat mir geschickt, der habe ich noch kurz vor der Linie, habe ich den noch rumgerissen und Erik hat den dann reingemacht. Und da war ich so verstrahlt, ich war ja immer vor dem Spiel verstrahlt. Und da bin ich auf den Schiri zu, ich wollte den Abgleich, oh, da habe ich gesagt, oh, der Schiri, ich habe gedacht, einer von uns gewesen. Und dann bin ich dran vorbeigelaufen und so, heute der Willi Landgraf, der war früher vor dem Spiel, war der schon ein bisschen verstrahlt. Ja?
Legendäres Bild gewesen sein, wenn du auf den Schiri zu.
Auf jeden Fall, da haben sie Eurosport ja noch übertragen damals. Ja? Muss ich sagen, ich habe mir das Spiel angeguckt und ich habe gesagt, oh, da war ich schon wieder, da war ich nur im Tunnel drin gewesen. Ich habe mich so riesig gefreut und wollte mit Erik, war keiner in der Nähe, weil die haben alle mit Erik gefeiert und keiner war bei mir. Und dann bin ich losgespurtet und wollte gerade so ab. Der hat sich kaputt gelacht.
Also Dieter Hecking hört man auf jeden Fall raus, er feiert diese Szene immer noch. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt auch schon lange nicht mehr zusammen telefoniert, schreiben aber ab und zu mal. Ich meine, er hat ja auch immer viel um die Ohren. Ja, gerade mit Nürnberg gerade auch mit der Sache. Aber trotzdem hat man immer, ich sag ja, diese Mannschaft, die wir mit Alemannia Aachen hatten, auch UEFA-Cup-Pokal, war außergewöhnlich. Von den Typen her. Alle verstrahlt. Auf eine Art. Aber trotzdem ein riesen Zusammenhalt. Das versucht den Jungs auch immer zu vermitteln, dass man auch in vielen Sachen sehr gut zusammenhält. Ja, auch der Positive und dass man, klar, arbeitet jeder für sich in alle einzeln, aber es geht trotzdem nur zusammen. Und das versuche ich immer so zu vermitteln. Ja, und das finde ich auch immer, das ist auch das Spannende daran.
Du sagst es gerade selbst, verstrahlte Truppe. Aber diese verstrahlte Truppe hat dann UEFA Cup gespielt. Das war damals eine Fünfergruppe. Und wenn man das mal so liest, also das hört sich an wie eine Champions League Gruppe. Ne? FC Sevilla, du hast es gerade schon genannt, Zenit St. Petersburg, USC Lille, AEK Athen. Ja. Wie seid ihr als deutscher Zweitligist diese Spiele angegangen?
Also ich war ja auch immer ein sehr anerkannter Spieler bei uns in der Mannschaft und ich durfte ja auch immer die Ansprache vor dem Spiel machen. Und ich habe gesagt, Batista, du musst mal sehen, bei Sevilla, wer da gespielt hat, das war eine Ausnahmetruppe gewesen, die dann hinterher auch gewechselt, viele Spieler gewechselt nach Barcelona. Sevilla war ja auch eine riese Truppe und ich habe gesagt, ich sage, eins muss man aufpassen. Ich glaube, wenn die ganze Zeit Ole, Ole, dann waren wir noch nicht einmal am Ball. Ich hoffe, dass wir mal dazwischen kommen, dass wir das auch unterbinden können. Aber wie gesagt, in Athen, in der großen Stadion haben wir gespielt. Wir waren hier die einzige Mannschaft, die da auch, Stuttgart ist damals da ausgeschieden und wir sind weitergekommen. In Athen, Ja, der ganze, und da war halt ein Taxistreik, ey, da war uns ein Shittiger, wir haben nach dem Sieg, ja, haben wir gefeiert, ich glaube, das Hotel, ich weiß gar nicht mehr, ob das noch steht, so haben wir gefeiert, dass wir da weitergekommen, weil da war riesen Kohle für den Verein. Damals, 2000 rum, 2001, waren wir, hatten gar keine Kohle, haben wir sogar noch auf Geld verzichtet, und dann auf einmal, spielst du UEFA Cup und kommst weiter, und was das für den Verein Geld war. Das war Wahnsinn.
Aber war das für euch dann auch vom Vorteil, dass der Spielplan in Deutschland das gut mit euch meinte, dass nach dem Spiel in Athen dann direkt die Winterpause war, da konntet ihr dann aber mal richtig durchziehen, oder?
Der war super gewesen. Also, genau. Da hatten wir, danach haben wir auch frei gehabt. Da haben wir richtig gefallen.
Aber war das bei den Spielen vorher schwer? Ich sag jetzt mal, du spielst jetzt Donnerstag in Sevilla. Wir waren ja auch schon in Sevilla. Mega geile Stadion, Stimmung, UEFA Cup. Und dann Sonntag stehst du auf dem Platz in der zweiten Liga gegen Trier, Burghausen.
Ja, das muss ich sagen, da war auch, wenn man jetzt immer so hört, zu handeln als Trainer. Ja, spielst Donnerstag, Sonntag dann wieder. Trainingssteuerung, wie machen wir das, war auch für mich auch eine Riesenumstellung gewesen. Aber du schwebst auf Wolke 7, hast nur gewartet, wann kommt die nächste Auslosung. Also da war schon Wahnsinn. Ne? Und wir waren ja auch noch gut in der zweiten Liga, ja auch, trotz davor UEFA Cup gespielt haben. Ne? Das muss man schon sagen.
Aber ist ja wahrscheinlich auch eine Kopfsache. Du spielst jetzt donnerstags gegen Sevilla, die danach reihenweise den Titel da geholt haben. Und dann musst du sonntags spielst du bei Rot-Weiß Erfurt.
Ja. Ja, war schon krass. Muss man schon sagen. Also auch, wo wir gegen OSC Lille gespielt haben. Wir konnten ja nicht bei uns im Stadion spielen. Wir haben in Köln gespielt. OSC Lille, ich hätte nie gedacht, dass ich mal gegen OSC Lille spiele. Und da war auch eine richtig gute Truppe auch gewesen, OSC Lille. Ne? Also Wahnsinn.
K.O.-Runde dann AZ Alkmaar, auch nicht weit weg von Aachen. Das ist wahrscheinlich auch eine Völkerwanderung gewesen.
Ja, war auch super Stimmung. AZ Alkmaar, muss man ja sagen, die haben wir auch jetzt auch richtig ausgebaut und ein schönes Stadion, eine schöne Anlage da, richtig, ne? Muss man schon sagen, war schon spannend und wäre schön gewesen, wenn wir nochmal eine Runde weitergekommen wären, und wir waren da auch richtig gut im Spiel drin, ne? Damals, wenn der Simon die Hütte macht, dann wären wir eine Runde, Simon Rolfes, dann wären wir vielleicht sogar nur eine Runde weitergekommen, ne? Waren schon eine gute Truppe auch.
Ja. Ich glaube, unterm Strich kann man einfach mega stolz sein.
Ja, auf jeden Fall.
Sich da in dieser Gruppe durchgesetzt zu haben.
Auf jeden Fall.
Also würdest du mir die als Champions League-Gruppe hier hinmalen?
Zu Hause habe ich immer gedacht, da kann man vielleicht mal so ein Spiel mal so machen, ne? weil alle Mannschaften hatten hier auch viel mehr Vorteile. Die kannten sich im UEFA Cup aus. Und klar, waren wir ein Underdog, und vielleicht hatten die alle immer gedacht, ja, Alemannia Aachen, aber ich glaube, da hat keiner, man konnte ja immer, Tabellen lügen ja nicht, und wir standen ja mit Aachen immer ganz weit oben, und die zweite Liga bei uns war ja immer, die ersten 10 Mannschaften waren immer gut schon gewesen, die hatten auch Erstliganiveau gehabt auf jeden Fall, da muss man schon sagen, also da hatten die schon auch Respekt vor uns gehabt, da muss man schon sagen. Ja.
Wir kommen zu den Insta-Fragen.
Ja.
Dennis, unser Fan fragt, heutzutage feiern Spieler immer früher ihr Debüt in der Bundesliga. Ist das aus deiner Sicht gut oder schlecht? Schwierige Frage, ne?
Schwierige Frage.
Haben wir extra ausgesucht.
Ja, habe ich mir gedacht. Auf eine Art, klar, man gewöhnt sich natürlich, man muss sich ja schnell erstmal an ein Tempo gewöhnen. Das ist ja nochmal, wenn ich, sag ich mal, jetzt ein U17-Spieler oder U19-Spieler direkt schon in eine Bundesliga kommt, das ist natürlich nochmal ein Riesen-Step. Ja, man muss sich natürlich da auch ein bisschen dran gewöhnen. Darum finde ich auch immer interessant, erstmal so ein Jahr wirklich auch deine U21 mitzumachen, um wie sich dann ist das Niveau oder sag ich mal der Tempo, dann bist du schneller dran, ne? Weil das ist schon ein Unterschied. Es gibt bestimmt Spieler, bin einfach reingeschmissen worden, und aber trotzdem ist das dann nochmal eine ganz andere Qualität, ne? Man muss einfach den Weg muss man einfach so gehen, dass man wirklich auch Spieler, die auch das Talent, also die Qualität haben, dann wirklich auch reinzuschmeißen. Also da finde ich schon, ist schon wichtig. Ja?
Dazu passt auch so ein bisschen die nächste Frage, die kommt von Pascal, und der möchte wissen, wie hat sich die Nachwuchsförderung in den ganzen Jahren verändert? Also er möchte einen Vergleich zwischen deiner Zeit als Jugendlicher und der heutigen Zeit.
Ja, eine sehr gute, spannende Frage, weil heutzutage, ja, man muss schon, also ich hatte in meiner Jugend hatte ich keinen Athletiktrainer. Da habe ich keinen Physiotherapeuten gehabt, die auch fest angestellt sind. Also da gab es schon Pulsuhren, aber da hat man nicht so drauf geachtet. Da war der eigene Puls, den man gespürt hat, immer der wichtigste Puls. Also heute ist schon ein Unterschied. Man muss ja gucken, Belastungssteuerung sind schon im Jugendbereich auch sehr wichtig geworden. Klar, ob das immer alles gut ist, kann man nie sagen. Aber trotzdem sollte man nicht alles immer so hochhängen, was so ein Wissenschaftler herausgefunden hat. Und klar, mit so einer Belastungssteuerung, keine Frage, bin ich auch voll dabei. Aber trotzdem muss man mal in der Vorbereitung auch mal zeigen, ey, pass mal auf, es gibt auch mal einen Mensch, der mal sagt, pass mal auf, bleib stehen und dann musst du das mal überwinden. Ne? Und das finde ich auch sehr wichtig. Aber in vielen Sachen hat sich das schon viele Sachen auch verändert, mit Datenbank und damals hat man Datenbank, konnte man gar nicht schreiben. Aber
hast du selbst immer auf den Zettel geschrieben, ne?
Ja, ich glaube, mein Trainer hat nichts auf den Zettel, mein Jugendtrainer hat nichts auf den Zettel geschrieben, aber viele Sachen sind einfach, ist ja auch viel alles mehr geworden, du hast viel mehr Einflüsse, Handy, Laptop, Facebook, TikTok, ja, alle Sachen, was heutzutage früher gar nicht uns abgelenkt haben, aber heutzutage sind auch viele Sachen, die sich da auch in vielen Sachen verändert haben. Man muss mitgehen, gar keine Frage, mache ich auch. Ja, ich habe immer sehr viele Spione, die mich immer unterrichten, was so unterwegs sind, weil die Jungs sind ja wirklich in Facebook oder Instagram viel unterwegs. Ne? Man muss immer up to date sein und da bin ich auch, das wissen die Jungs aber auch. Und da sind die immer überrascht, dass der Alte immer so viel weiß. Ne? Aber ist aber trotzdem schön. Aber die Zeit hat sich einfach in vielen Sachen auch verändert. Ja, das muss man sagen.
Ronny hat gleich zwei Fragen geschickt. Ja. Wir haben sie trotzdem reingenommen, weil sie eigentlich ganz gut zusammenpassen und aufeinander aufbauen. Hattest du als Spieler ein Vorbild? Beziehungsweise gibt es einen Trainer, der dich inspiriert hat oder der dich jetzt noch inspiriert?
Also gerade habe ich gesagt, wo ich am meisten viel mitgenommen habe, gerade das Menschliche, auch das Harte, aber trotzdem weichen Kern und trotzdem menschlich. Das finde ich immer das Wichtige, die Komponenten da zusammen und auch taktisch, der viele Sachen mit aufnimmt. Gerade das Komische ist immer, die Verteidiger wollen immer gerne offensiv spielen. Ich bin ein Spieler, der auch der Jungs mit auf den Weg vorverteidigen, nach vorne spielen, so schnell wie möglich. Also das hat auch Dieter Hecking, vertikale Spiele und so, das war sein Ding und das hat mir auch immer so imponiert und auch vieles mitgenommen. Und das will ich den Jungs auch mit auf den Weg geben. Das ist sehr wichtig, dass du an dich glaubst, dass du der Chef auf dem Platz bist und du den Stempel aufdrückst. Dann versuche ich den Jungs auch zu übermitteln. Aber Lothar Matthäus fand ich ein sehr guter Vorbild. Ne? Und ich glaube, ich bin auch einer der Rekordhalter, der die Trainerwechsel, glaube ich, in einem Jahr bei Rot-Weiß Essen, glaube ich, fünf Trainerwechsel gegeben, so ungefähr. Also da war schon manchmal es waren auch Trainer dabei, da habe ich nichts mitgenommen, aber es waren auch Trainer dabei, wie gesagt, wie Dieter Hecking, wo ich am meisten mitgenommen habe.
20 Trainer hast du in deiner Karriere gehabt.
Da siehst du?
Haben wir mal geschaut. Einen hören wir gleich noch. Aber wir kommen erstmal zur nächsten Frage. Die kommt von Axel und die finde ich super spannend, denn der möchte wissen, welche drei Dinge willst du machen, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist?
Erstmal in die Stadt gehen mit meiner Familie, mal wieder shoppen gehen, so spontan fallen mir jetzt wirklich nicht viele Sachen ein, aber so mal wieder in der Stadt rumzubummeln, irgendwo hinzufahren, so geil finde ich immer, auf Kirmes zu gehen. Weißt du, so mal wieder kommen, so ein bisschen Spaß, mal in so einen Freizeitpark wieder zu gehen, mal wieder auf so eine Achterbahn zu gehen, so, ja, einfach mal wieder so Freude dran, so Gaudi mal wieder zu machen. Und das hast du ja jetzt zur Zeit gar nicht.
Ja, man lernt vieles jetzt erst zu schätzen, was vorher immer da war.
Und wenn das nur eine kleine Kirmes wäre, ich hätte so Bock da drauf, irgendwie da drüber zu gehen, eine Bratwurst zu essen, sowas zu machen, weißt du?
Ja, was mir jetzt so fehlt, ist nach dem Bezirksliga-Training in der Kabine sitzen, ein Fläschchen Bier trinken, einen Döner bestellen und einfach nur Bullshit zu labern, ne?
Das ist einfach so, ne? Und und ich hoffe, dass das hoffentlich bald vorbei ist. Ne? Hoffen wir mal.
Wir sind aber beim Thema Bratwurst, sind wir schon in der richtigen Kategorie, weil Henrik und ich, wir sind uns ein bisschen uneinig. Was macht eine gute Pommes aus? Wir haben nämlich gehört, dass du der absolute Pommes-Experte bist.
Also, ich darf das gar nicht sagen. Ich esse ja nicht, du siehst eigentlich meine Pommes ja gar nicht, weil ich doppelt Mayonnaise, sogar dreifach Mayonnaise nehme. Also du siehst die gar nicht. Also
die schwimmt.
Die schwimmen nicht, aber so eine Mayonnaise, so eine richtige gute Mayonnaise, ist so geil. Da ist, also da dürfen die Jungs ja gar nicht hören, dass der Trainer so gerne Mayonnaise isst. Aber Pommes, ich mag gerne so knusprige Pommes. Die auch. Ich krieg gleich erst was essen, aber also so finde ich richtig super, echt. Ich bin wirklich erst gerne Pommes mit Doppelmayo. Früher, wenn ich gespielt habe als Profi, da hatte ich manchmal so einen Heißhunger, da habe ich wirklich eine doppelte Pommes mit Doppelmayo, eine Currywurst und noch einen Döner danach gegessen, wenn ich Heißhunger hatte.
Nach dem Spiel.
Nach dem Spiel. Wenn ich Heißhunger hatte, hätte ich alles essen können. Sogar einen Elefant. Also ich hatte dann so viele Sachen. Und naja, ist man da immer ein schlecht, aber das tat für ein Herz immer gut.
Ich habe in einem alten Interview mit dir gelesen zu deinem 400. Zweitligaspiel damals. Haben deine Kollegen dir auch ein ganz besonderes Geschenk gemacht?
Ja, habe ich Gutscheine für 500 Euro Pommes-Gutscheine. 500 Euro, der Pommel.
Wie lange hat der gehalten?
Du konntest gar nicht so viel, für so viel Geld. Ich fand das super, super Idee, hat auch Spaß gehabt. Und, ich glaube, ein paar sind verfallen. Ich weiß nicht, ob damals D-Mark war oder ich gekriegt habe oder Euros. Ich meine aber, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich meine, Euros sogar waren schon, wo ich bekommen habe zum 400. Spiel. Aber waren gute Ideen, muss ich sagen. Fand ich super.
Wie war das damals in deiner aktiven Karriere? Also ich sag mal so, wenn die Jungs jetzt in Urlaub gehen, pro Urlaubshund muss man manchmal so ein bisschen in der Mannschaftskasse zahlen. Warst du so ein Typ, der aufgrund deiner Doppelpommes, Doppelmayo jeden Tag, 14 Tage lang, irgendwie mit 8 Kilo zu viel dahin kam?
Nein. Ich glaube, uns war auch wiegen immer zum Schluss immer. Aber ich kam nie mit Übergewicht zum Training, Vorbereitung, weil wir haben ja auch einen Trainingsplan gehabt und dann habe ich auch abgearbeitet und vielleicht hast du sogar ein bisschen mehr gemacht, weil ich hatte schon auf meine Figur, ich wollte dann eine tolle Figur haben, Bauchmuskeln und so. Heute geht noch ein bisschen, aber so viele Bauchmuskeln habe ich nicht mehr.
Damals muss man schon sagen.
Hatte ich schon einen gut durchtrainierten Körper und da habe ich auch immer drauf geachtet, auch wenn ich mal so einen Tag habe, wirklich, da hat man wirklich Heißhunger, aber ich habe mich schon sehr gut ernährt als Fußballer.
Das war also sehr wichtig. Kaum Fastfood? Damals schon? Also diese Ernährungsschiene, die kam ja so die letzten 15 Jahre.
Ja, 10 Jahre kam, ja, hatten wir auch eine Ernährungsberaterin gehabt.
Ach, okay.
Die war auch, ab und zu kam einer und dann auch ein paar Sachen erklärt.
Einmal im Monat und hat dir
Pommes verboten. Ja, so ungefähr, aber da muss man aber auch, da wird unsere, für unsere Profis, die junge
Die
Wiebke, die wird genau das Gleiche sagen wie ich. Du musst einen Tag musst du mal haben, wo du so einen Shitdown hast, der mal reinhaut, weil es ist auch von Herzen gut.
Ja? Definitiv. Wiebke haben wir vor einigen Wochen hier im Podcast gehabt. Wer Lust hat, hört gerne noch mal rein. Folge 17 mit Wiebke Maria Stusemann. Ich kann es nur empfehlen. Wir haben auch viel gelernt und sie hat auch gesagt, wie du schon sagst, so ein Cheat Day, der muss auch mal drin sein.
Ja, auf jeden Fall. Ja?
Werbung. Ja, wenn du nicht deine ganze Kohle heute Abend für eine Pommes mit Doppelmayo verbrätst, da habe ich noch einen Tipp für dich. Denn auf store.schalke04.de gibt es momentan mit dem Code LANDGRAF 19,04% Rabatt. LANDGRAF, alles groß geschrieben. Das Ganze gilt ab einem Warenkorbwert von 50 Euro.
Boah, nicht schlecht. Hast du schon zugeschlagen?
Ja, sicher. Ich habe mir nämlich jetzt den Kühlschrank im Schalke-Design gekauft und ich kann dir sagen, das ist ein richtig gutes Gerät.
Kühlschrank, bei dem Wetter. Merkst du selbst, oder? Warte mal, ich guck gerade selbst. Ach, das ist doch was für mich. So, ich gönne mir nämlich den Feuerkorb.
Der ist auch nicht schlecht, den hatte ich auch schon im Blick. Aber ganz ehrlich, wenn du im Warmen sitzen willst, dann sollten die Getränke schon kalt sein. Darum ist der Kühlschrank eigentlich nicht die schlechteste Wahl. Aber weißt du was, bei dem Rabatt, da hole ich mir einfach beides, den Kühlschrank und den Feuerkorb. Ne?
Ja gut, das ist mal eine vernünftige Idee, damit kann ich leben. Wie lautet gerade noch der Rabattcode?
Landgraf, groß und zusammengeschrieben. Also das sollte selbst du dir merken können bei unserem heutigen Gast. Wichtig, das Ganze ist gültig bis zum 28. Februar und ausgenommen sind bei dem Rabatt reduzierte Artikel, Camps der Fußballschule, Bücher, Gutscheine, Tickets und Abos. Aber wie gesagt, Feuerkorb und Kühlschrank, die sind auf jeden Fall dabei. Also guck gerne mal rein auf store.schalke04.de. Werbung Ende. Willi, lass uns auf deine Anfänge zurückblicken. Du hast gerade schon gesagt, hast bei Rot-Weiß Essen begonnen und deine Mitspieler wussten, dass du Schalke-Fan bist, dass königsblaues Blut durch deine Adern fließt und wenn du schlecht spielst, verpfeifen die dich. Ja. Kann man als Profi eigentlich noch Fan sein?
Wenig, glaube ich. Ich glaube, früher war das was ganz anderes. Ich glaube, heutzutage, ich glaube nicht, dass einer noch irgendwie Fan ist oder in jungen Jahren auf jeden Fall. Das ist bei meiner Mannschaft genauso. Da ist einer Bayern München Fan oder
was anderes.
Aber ich glaube nicht, dass heute, wenn wir heute einen fragen würden, ein Schöpf zum Beispiel, würde sagen, der ist Bayern München Fan. Weiß ich nicht. Also ich glaube wenig. Früher war das auch was anderes, glaube ich. Weil du bist mit dem Radio groß geworden, du hast in der Jugend auch viel Radio gehört, weil hat man sich das mehr im Radio angehört als heutzutage die anderen auf dem Tablet oder im Handy, wo man heute solche Sachen ja heute gucken kann. Ich glaube, also weiß ich nicht, aber ich glaube nicht.
Ja, wo du sagst mit Radio, ich kenne das früher noch mit Premiere, wo das verschlüsselt war und man dann immer um 15.30 Uhr vorm Fernseher gesessen hat und gehofft hat, oh, hoffentlich vergisst einer auf den Knopf zu drücken. Ne?
Und ich kann mich daran erinnern, dass wir das nur immer im WDR gehört haben, Fußball immer. Und danach haben wir dann immer, da waren wir so heiß und haben wir danach immer gekickt danach. Aber haben wir uns da immer die Spiele angehört. So kannte ich das jetzt noch. Ne?
Wir haben jetzt gerade gesagt, du hast 20 Trainer gehabt als Fußballprofi. Und dein allererster, der ist eine absolute Legende des deutschen Fußballs. Ah. Horst Rubesch.
Ja.
Habt ihr heute noch Kontakt?
Ja, er ruft mich. Also jetzt, wo er bei Hamburg jetzt Koordinator ist, nicht mehr, aber er ruft mich immer, wenn er unterwegs zum Amungel war, hat er mich immer angerufen und hat mich auch immer gefragt, alles gut.
Hast du was für mich?
Nee, Junge, geht's dir gut und so. Ich bin ja immer noch der Junge. Werde ich auch immer bleiben. Egal, wenn er sagte, immer wenn ich mit der Junge, geht's dir gut. Und dann ist es einfach schön, weil er hat mich auch, muss ich sagen, auch gefördert. Da muss man auch wirklich sagen, in den Jahren, wo ich bei Rot-Weiß Essen angefangen habe, da war ich froh, dass ich ihn hatte. Ja, der auch so ein bisschen auf Jugendlichen gestanden hat und gebaut hat. Und man sieht ja, ist ja heute dann auch Jugendkoordinator und hat ja auch viele Erfolge gefeiert in der Jugend als Nationaltrainer.
Olympia Silber.
Ja, ich muss sagen, ist aber ein super Typ.
Oh, 21 Europa.
Der ist einfach eine Ausstrahlung, eine Überzeugung. Das ist sehr wichtig, gerade im Jugendfußball. Ja, der ist dann auch immer eine ältere Generation, aber trotzdem.
Der ist mitgegangen, ne? Also der.
Ja, genau.
Der spricht die Sprache der Jungs
glaube ich. Das ist der Wichtigste. Ich bin vielleicht nicht der schnellste Schreiber im Laptop. Das ist aber auch nicht wie, weil Fußball muss man die Jungs überzeugen. Und das kann man nicht nur mit Laptop. Sondern das ist wichtig, wie man sich gibt. Und muss ich sagen, und da kann man auch eine ganze Menge von lernen, von so einem Mann, der so viel Erfahrung, weil der ist auch nicht der schnellste Schreiber im Laptop, sondern für vermitteln, das ist das Wichtigste im Fußball.
Er ist vielleicht nicht der schnellste Schreiber, aber telefonieren kann er ganz gut, denn wir haben gefragt, ob er einen kleinen Gruß für dich hat und da hat er uns was geschickt.
Ehrlich?
Moin, Willi. Ich hoffe, dir geht's gut. Hier ist dein alter Trainer von RWE, weißt du noch? Ja, ich denke an, du weißt jetzt den Namen, ohne dass ich ihn nennen werde. Na, ich wünsche erstmal alles Gute, gratuliere dir nochmal zu der Karriere, die du einfach gemacht hast, das war einfach super. Und ich denke, wir wissen ja alle, dass du ein toller Junge bist, vor allen Dingen jetzt in der heutigen Zeit. Bleib gesund und munter, ich wünsche dir heute viel Spaß und halt die Ohren steif.
Cäsar, kurz, knapp und bündig.
Seid ihr euch denn schon mal über den Weg gelaufen jetzt auf dem Fußballplatz? Du sagst ja, er ist Direktor Nachwuchs beim HSV. Ja. Bist du auf Schalke tätig?
Nein, in letzter Zeit sind wir uns, haben wir auch nicht telefoniert, aber ist schon mal schön, da werde ich bestimmt auch mal anrufen wieder. Weil, da muss man sagen, ohne ihn sitze ich heute nicht hier oder hätte nicht so eine Karriere hingelegt. Muss man schon sagen. Ja. Und er hat sich auch nicht getäuscht damals, wo er mich hochgezogen hat. Er hat alles richtig gemacht. Kann er sich auch auf die Schulter klopfen.
Bei Rot-Weiß Essen hattest du nach Horst Rubesch gefühlt alle ein paar Monate einen neuen Trainer. Du konntest dich aber unter jedem Trainer behaupten, was als Jugendspieler zu der damaligen Zeit ja auch schon, ehrlich gesagt, außergewöhnlich ist. Ne?
Eins muss ich euch noch erzählen. Ich muss sagen, weil er war ja so Wahnsinn. In der Zeit, in dem Jahr ist ein Wechsel gewesen. Wie gesagt, jeden Monat war ein anderer da. Und jeden Monat kam da immer der Präsident rein. Ich musste euch das jetzt mal zeigen und dann stand er auf.
Willi steht jetzt gerade
auf. Ja, ich stand da auf und dann hat er sich so von den Jungs, so Jungs, Hurra, es lebe der neue König, hat er immer gerufen und dann kam wieder ein neuer. Ein Monat später, Hurra, es lebe der neue König, hat sich immer so hingestellt. Ich hoffe nicht, dass der noch mal 4-5 Mal und kam dann noch mal 3 Mal danach rein. Aber der hat sich immer was will der? Und da kam er da rein und sagt, Hurra, es lebe der neue König. Ja, war schon wieder ein neuer Trainer da. Ne?
Ja, der König ist tot, lang lebe der König.
Ja, er war Wahnsinn. Da habe ich den Jungs mal erzählt, wie das war. Also,
Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn, echt. Da muss ich echt lachen. Ey. Aber wo sind wir stehen geblieben?
Also warum du dich da immer wieder durchgesetzt hast? Bei verschiedenen Trainern.
Ja.
Weil es ja damals auch als junger Spieler total schwierig war. Ne?
Der Jörg Schmadtke hat immer gesagt, kann ich auch sagen, war auf Rot versessen so schwer. Der hat immer gesagt, zum Jörg habe ich damals immer gesagt, Jörg, du kannst holen auf der Seite, wen du willst. Aber ich werde immer spielen. da kannst du Jörg mal nachfragen. Und es war auch immer so, der hat gesagt, auf der Seite brauchst du keinen mehr holen. Ich habe vielleicht die ersten 3 Spiele nicht gespielt. Oder 4 Spiele. Aber dann...
Hast du ihn aufgefressen.
Dann war ich wieder da. Und so war es auch bei Rot-Weiß Essen. Der Ehrgeiz, und das sage ich ja auch, und das Wichtigste ist, dass wir Jugendliche das auch so... dass mir das manchmal auch bei einigen dann auch so fehlt, so den... Ich will unbedingt da spielen. Ich möchte das unbedingt erreichen. Ich möchte unbedingt diesen Platz möchte ich haben. Und dann habe ich mir auch immer so gesagt, ich möchte gerne da spielen und kein anderer. Und egal, was zu holen, der muss erstmal an mir vorbeikommen. Und das war nicht einfach, weil ich hatte ja den Ehrgeiz und den Willen und da versuche ich den Jungs ja auch zu vermitteln auch und rüberzubringen, dass das sehr wichtig ist. Ah, das nicht der Talent. Ich konnte nicht 857 Mal den Ball hochhalten oder eine Zidane-Drehung. Ich war da einfach gestrickt. Aber trotzdem kann man da viel mit erreichen. Und das versuche ich dann auch Jungs auch immer zu sagen. Ob man klein oder groß ist, das ist shit egal. Das Herz muss man an einem richtigen Fleck haben. Und dann kann man solche Sachen, auch solche Spiele erreichen mit 508. Und das muss man den Jungs auch mal deutlich machen. Ja, weil nicht jedes große Talent wird weiterkommen, weil da gehören kleine andere Sachen noch mehr dazu, was viel wichtiger ist.
91 musstest du Essen verlassen. Rot-Weiß hat keine Lizenz gekriegt, bist dann nach Homburg gegangen, in Saarland. Wie hast du dich da wohl gefühlt als Ruhrpott-Junge?
Ich hatte jetzt Daniel Juhleit und Neil Mamm. Waren so, weil ich ja noch jung war, von zu Hause weg, erste Mal, Tränen ohne Ende. Das war auch für mich nicht einfach gewesen, muss ich sagen, eine eigene Wohnung zu haben. Aber muss sagen, ich habe mich schnell eingelebt, weil im Fußball ist es ja so, wenn du Erfolge hast, ist der Heimweh schnell weg. Wenn du spielst und Erfolg hast, und das haben wir ja auch mit dem FC Homburg wirklich gehabt. Da war alles ein Traditionsverein, so wie Rot-Weiß Essen, da war ein bisschen alles noch ein bisschen kleiner, aber wir hatten auch eine gute Truppe gehabt. Die Jahre haben mich da auch wirklich, obwohl ich so alleine war, dann auch Selbstständigkeit und so, muss ich sagen, hat mir eine Menge mitgegeben. Ja.
Ein Mitspieler, den du da gefunden hast, war Steffen Korrell. Mit dem hast du dich angefreundet. Ne? Mittlerweile, du hast es vorhin gesagt, ja, hohe Nummer in der Scouting-Abteilung bei Borussia Mönchengladbach.
Ja, wir haben schon lange nicht mehr zusammen. Das ist eigentlich traurig, dass man so mit Steffen habe ich sehr gute Freundschaft gehabt. Das wird auch immer noch so sein, wenn ich mir mal arbeite. Aber keiner denkt mal so wieder mal daran. Das ist einfach traurig, mal so mal kurz anzurufen, wie geht. Und jetzt habe ich ihn im Fernsehen wieder gesehen. Er ist jetzt Chef-Scout und muss sagen, hat ja auch schon, glaube ich, gute Transfers für Borussia Mönchengladbach gemacht. Ja? Und der eine, den sie vielleicht abgeben, der wird wahrscheinlich nochmal ein riesen Transfergeld bringen. Ne?
Neuhaus, Zakaria, da sind einige.
Zakaria ist natürlich ein Wahnsinn, ne? Muss man schon sagen. Ne?
Aber Steffen Korrell hatte auch ein bisschen Sehnsucht.
Ja, ja.
Ja, Willi, so ändern sich die Zeiten. Ein eigener Podcast, ne? Das hätten wir uns schon nicht träumen lassen, ne? Aber jetzt muss ich halt so eine Sprachnachricht abgeben und ja, du weißt, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Zeiten zurück, die wir hatten in Homburg, wie es angefangen hat. Ich bin hochgekommen zu den Profis. Für mich warst du der Erste, der mich eingeführt hat in das Profileben und ja, zusammen haben wir die Flügelzange gebildet, schöne sportliche Erlebnisse gehabt, aber vor allen Dingen habe ich einen Freund gefunden und damals einen, ja, mit dem ich sogar meine Urlaube verbracht habe und ja, da denke ich sehr, sehr gerne zurück, das war eine super schöne Zeit. Die Spiele mit dir, klar, waren immer einfacher und schöner als die Spiele gegen dich und deshalb soll ich dir noch einen schönen Gruß sagen von Hans Meyer, ja, dem du ja mal mit dem Diver komplett die Hose versaut hast und ja, der ist nicht mehr sauer heute auf dich, brauchst keine Angst haben, den kannst du auch wieder treffen. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute, Willi. Mach deinen Weg, geh deinen Weg, vor allen Dingen den du für dich auserkoren hast, wo du dich wohlfühlst. Ich traue dir alles zu, das weißt du und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald, ciao, ciao.
Schön gesprochen, muss ich echt sagen. Aber ich muss ihn wirklich nicht mal anrufen, da muss man sagen. Ne? Aber ist ja jetzt eine große Nummer. Ich weiß nicht, ob ich den noch erreiche. Ich weiß ja nicht, ob er rangeht. Ich kann mich ja nicht mehr vermitteln.
Wenn wir ihn erreichen, solltest du das auch schaffen,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Das muss ich sagen.
Zumal er ja auch gesagt hat, du schaffst alles.
Ja, ich schaffe alles, genau. Ne? Vielleicht hat er sogar eine neue Handynummer. Ihr habt die wahrscheinlich dann auch.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Willi, wir müssen jetzt über Hans Meyers Hose sprechen.
Oha.
Was ist das für ein Diver gewesen?
Wir haben gegen Borussia Mönchengladbach, und das ist ja Aachen gegen Gladbach Derby. Und dann haben wir haben wir 2-1 gewonnen oder so, oder noch einen Unentschieden rausgeholt. Ich kann mich nicht erinnern, aber da bin ich mit Anlauf in so wie ein Bekloppter, aber ich war ja auch verrückt auf dem Platz, über den Tivoli-Rasen und an der Bank, und da war klatschnass. Und alles, die ganze Hose und der Meier war nur, hat nur den Kopf geschüttelt. Und
Scheibenwischer
gemacht. Ja, und da hat er nie vergessen, da hat er mir immer wieder erzählt, er sagt, boah, Willi, was da gemacht hat, ich war klatschnass gewesen. Ne? Aber er war ein super Mensch, muss ich
verloren, sagen. Verloren und Wuchse versorgt.
Ja, versaut, war gut.
Was hat die Freundschaft mit Steffen Korrell ausgemacht? Weil Freundschaften im Fußball gibt's ja gar nicht so oft, ne?
Ja, wir waren so auf gleichen Längenwelle, klar, haben wir auf einer Seite gespielt und wie gesagt, da haben wir uns auch wirklich gut verstanden und auch so, dann sind wir auch zusammen im Urlaub gefahren und wie gesagt, das war eine sehr gute Freundschaft, die nachher dann auch, jeder geht seinen eigenen Weg, ich bin von Homburg weg nach Rot-Weiß Essen wieder zurück, Steffen ist dann gewechselt nach Freiburg und dann verläuft sich das alles immer im Sande, aber eigentlich ist es traurig, dass man sich dann trotzdem so ein bisschen auch verliert und wir sind heute über Podcast dann mal so eine schöne Stimme dann hört, das ist immer dann schön und dann sagt man sich auch wieder, oh, da muss man mal wieder anrufen, da wäre mal ganz interessant.
Du sagst es gerade, aus Homburg bist du zurück nach Essen, war das so für dich das Nachhausekommen?
Ja, ich wollte unbedingt wieder im Ruhrgebiet rein, weil da war schon, ja, da war ganz gut was essen. Auch damals hatten die dann in der Oberliga gespielt und die wollten dann, die waren davor im Pokal, auch im Pokal Endspiel Rot-Weiß Essen, und dann hatten sie auch Geld und wollten wieder die Spieler, die auch im Jugendbereich auch hochgekommen sind und auch so sowas verbindet, was sehr wichtig ist, dass man auch Spieler hat, die auch den Verein kennen und lange erlebt haben. Und sie wollten dann auch dann wieder hoch. Ja? Und das haben wir dann auch geschafft. Ja? Das erste Jahr nicht, aber das zweite Jahr sind wir dann aufgestiegen.
Mit aufgestiegen ist Gütersloh.
Ja.
Und da bist du dann damals hingewechselt.
Ja.
Wie kam es dazu?
Gütersloh hatte, das sah erst so aus, ob wir ihn hier schaffen würden. Und ich hatte damals dann auch aus wirtschaftlichen Gründen dann nochmal, der Verein hat mich angesprochen, Gütersloh, und dann bin ich dann, muss man wirklich sagen, dann auch dahin gewechselt. Ne? War auch nicht einfach, aber wie gesagt, weil ich ja auch mit Rot-Weiß Essen eigentlich erreichen wollte, aber Rot-Weiß Essen ist damals auch aufgestiegen und Gütersloh auch. Und ich bin trotzdem nach Gütersloh gewechselt. Wie gesagt, muss man auch wegen finanziellen Sachen, weil ich damals auch was gekauft hatte und ne, dann ein bisschen Geld achtete man schon ein bisschen drauf und wie gesagt, und dann bin ich dahin gewechselt. Und ich habe schon eine außergewöhnliche Truppe gehabt in Aachen. Also das waren noch mehr Pflegefälle, was ich kennengelernt habe. Ob das Ansgar Brinkmann mal war, Van der Veen, Kohner-Ding, Adam Matejczek, muss man der Tor, also da war eine Truppe, Jens Schiedl, also wo ich da hingekommen bin, ich glaube damals der Hannes Linsen, der wird das genau heute noch so sagen, gesagt, der Wahnsinnstruppe. Also was wir erlebt haben, ob das, naja, ich war, stand mal ganz alleine auf dem Trainingsplatz, weil die alle festgehalten wurden wegen eine Steuerhinterziehung oder da waren Erlebnisse, was ich da gemacht habe, Wahnsinn. Wahnsinn. Dann ist einer mal drei Tage vor verschwunden, der Van der Veen. Dann war das uns eigentlich egal. Hauptsache, der kommt Freitag zum Spiel. Und dann hat er auch gespielt und hat sogar auch noch geknipst. Also da war eine Truppe. Jeden Morgen war immer was Neues. Einer war vielleicht mal war die Polizei mal kurz da und hat mal kurz gesagt, ob der da ist. Punkt, Punkt, Punkt. Der ist dann ja auch nicht da. Also wir hatten schon waren eine Wahnsinnstruppe auch.
Also Hannes Linsen konnte gar nicht so die Trainingsplanung machen, weil...
Der Hannes, da haben wir ja auch gegen den Abstieg da, das erste Jahr gegen den Abstieg gespielt und so. Und ich werde dir nochmal daran erinnern, der letzte Ansprache vor dem Abschlusstraining gegen Stuttgarter Kickers muss man gewinnen. Hm. Haben wir, glaube ich, auch 4-1 gewonnen oder 3-1, keine Ahnung. Und da hat er zu uns gesagt, Männer, ich kann euch nur eins sagen. Ich hab keinen Bock, das Fernsehen wieder von der dritten Etage runterzutragen und nach Köln nach Hause zu fahren. Guckt, dass ihr das Spiel heute gewinnt.
Der hatte so eine hohe Stimme.
Ne? Aber war super, auch als Mensch fand ich ihn auch richtig gut, muss ich echt sagen. Ne? Der konnte auch nur mit der Truppe umgehen. Da hat kein anderer mehr, da war wirklich eine Pflegefalltruppe hoch 48 gewesen mit Ansgar. Ja, ihr wisst selber, was wir erlebt haben. Ne? Also, die Storys kann ich dir alle gar nicht erzählen. Die sind gar nicht jugendfrei, was wir alles erlebt haben.
Ja, stimmt. Podcast können auch jüngere Leute machen.
Ja.
Aber ihr seid schon froh gewesen, dass es keine Handyvideos damals gab. Das hätte euch das Genick gebrochen wahrscheinlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also bei einigen Spielern auf jeden Fall. Das muss ich sagen. Also da wären, glaube ich, bei TikTok wären das die besten Aufrufe gewesen in Millionenhöhe, glaube ich.
Kabinenpartys, Trainingspartys, Kneipengänge.
Kneipengänge, schlimmer. Oh, das war schon brutal.
Wie war das damals? Wurden dann die, ich meine, Gütersloh ist ja ein, also jetzt, sorry mit Verlaub, aber ist ein kleines Örtchen, da kennt wahrscheinlich jeder jeden.
Auf jeden Fall.
War der eine in der Scheune, der andere wurde vom Bauern gedeckt, der andere wurde beim Bäcker wachgemacht und also, der andere saß an der Bushaltestelle oder
alles,
wie hab ich mir das vorzustellen?
Gütersloh war ja auch nicht, klar, Miele groß gewesen.
Bertelsmann, ne?
Na, Bertelsmann, ja, ist schon bekannt, Gütersloh. Also der Fußball ist hinterher auch erstmal mit der Zeit so gewachsen. Es waren ja auch nicht so viele Zuschauer. Hinterher hatten wir ja auch dann wirklich Erfolg und viele Sachen. Ne? Aber ich sagte, klar, sogar die Taxifahrer kannten uns hinterher alle. Also es gab ja auch nur eine Anlaufstelle immer in Gütersloh, wo wir waren. Und einige hatten hinterher auch Hausverbot so ungefähr. Also wir durften da ab eine gewisse Uhrzeit durfte zwei, drei Spieler, also kein Alkohol mehr trinken, weil dann so wir mussten auch schon mal einen Tische bezahlen und so, und dann tanzt man ja auch manchmal und so. Weil, also wir haben schon einige Sachen erlebt und lustige Sachen erlebt, muss ich sagen.
Aber ihr seid mit dieser Truppe dann, feiern konnte sie, aber Fußball spielen ja auch, ihr seid fast in die Bundesliga aufgestiegen, ne?
Damals war, vorne hatten wir David Wagner gehabt. Haben wir hier, habe ich den hier in der Eschfeldstraße, habe ich den immer, wir hatten eine Fahrgemeinschaft, Weidemann, Wagner, Landgraf, haben wir den hier, der hat hier in der Eschfeldstraße noch gewohnt. Da sind wir zusammen und dann immer nach Gütersloh gefahren. Und der hat viele Hütten gemacht, David, damals. Mhm. Ja, da muss man wirklich sagen. Ja. Und ja. Dann ist er auch sogar auch, haben wir, glaube ich, ein Spiel, da hatten wir viele Torschancen. David hatte viele Torschancen gehabt, aber wir haben den Knicker nicht reingekriegt. Wir brauchten, glaube ich, nur gewinnen. Und dann wären wir aufgestiegen, glaube ich, in der ersten Liga. Aber da werden natürlich für Gütersloh, glaube ich, schon super gewesen. Aber ich glaube, da wäre auch eine Nummer groß, Nummer zu groß gewesen. Da hätte man auch viele neue Spieler holen müssen, ne? Muss man schon sagen.
Aber ihr konntet trotz dieser unglaublichen Spieler, konntet ihr und dieser Kameradschaft, konntet ihr auch 99 den Abstieg nicht vermeiden, ne?
Nee. Wir hatten eine super Jürgen Gelsdorf war mein Trainer gewesen, auch super, wirklich gut, auch passte auch gut, hatten wir eine super Serie auch hingelegt, aber trotzdem haben wir hinterher, du kannst nicht alle Spiele gewinnen, das ist einfach so, und hat eine super Serie hingelegt, aber hat es diesmal nicht geschafft. Ne? Und dann bin ich dann nach Aachen gewechselt.
Ja, aber du hattest, irgendwo habe ich mal gehört, du hattest echt, ja, ich sag jetzt mal ein schlechtes Gewissen, weil du ein Spiel, ein ganz wichtiges gegen Oberhausen nicht spielen konntest, ne? Kann das sein, dass du verletzt warst?
Ja, ich hatte, glaube ich, eine Verletzung gehabt oder so, Muskelfaserriss, also ich hatte nicht viele Verletzungen gehabt. Die schlimmste Verletzung habe ich bei Aachen gehabt, da war mal Muskelfaserriss in der Wade. Aber sonst solche Muskelfaserrissen im Oberschenkel hat man oft. Das sind Kleinigkeiten, die sind nach zwei, drei Wochen sind die auch erledigt. Und da konnte ich nicht spielen, da war auch ein wichtiges Spiel gewesen. Wir hatten eine super Serie hingelegt und glaube ich, da war auch das Spiel, ich kann mich da jetzt mehr dran erinnern, aber waren schon viele Sachen gewesen. Ne?
Und dann ging es nach Aachen, du hast es gerade schon gesagt. Ja. War das Liebe auf den ersten Blick, du und die Alemannia?
Ja, das hat sich erst lange hingezögert, wie gesagt. Und ich kann mich noch daran erinnern, wo ich meinen dann Vertrag da unterschrieben hatte. Eugen Hach ist dann erste Trainerzeit gewesen da. Und ich hatte mich mit dem Clubverantwortlichen, habe ich mich dann im Hotel getroffen. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Da waren meine beste, eine der schönsten Unterschriften, die ich gegeben hatte und einer mit der wichtigsten Unterschriften.
Ja, eine weitere wichtige Unterschrift, die du dann getätigt hast, war auf Schalke nach dem Aufstieg mit Aachen. Bist du in die U23 gewechselt, bist sowas wie der Papa der Rasselbande hier geworden, eine ganz junge, talentierte Truppe. Wer hat dich damals für Schalke begeistert?
Mike Büskens, Helmut Schulte. Muss ich sagen, wo Helmut damit angekommen ist und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, habe ich sofort ja gesagt, weil ich wollte unbedingt nochmal weiter Fußball spielen, weil das hat mir unheimlich viel Spaß, weil ich war auch noch voll im Saft, das muss man sagen. Und Helmut sagte, die Mannschaft muss aufsteigen in eine höhere Liga rein und ob du das in der Hand nehmen würdest. Und die Jungs da, wir haben gute Spieler. Und da hatten wir ja auch gute Spieler, Baumjohann, der Hogi dabei. Also da waren ja wirklich ein paar super Top-Jungs. Manu hat sogar bei uns zwei, dreimal Benny hat zwei, dreimal ausgeholfen. Also da war schon, also alle sind hinterher Profis geworden. Ne? Der Bönig war noch dabei. Also da war schon eine außergewöhnliche Truppe vorne. Ne? Und da hat mir auch viel Freude gemacht mit denen zusammen, auch mit Mike. Ja, der Mike hat, das erste Jahr haben wir nicht geschafft, aber das zweite Jahr haben wir das dann geschafft. Und muss ich sagen, das war auch super gewesen. Ja, manchmal auch nicht einfach gewesen, weil die Jungs auch ein bisschen, noch so Baumjohann noch ein bisschen so, ja, fußballig Weltklasse, ne, manchmal aber noch ein bisschen im Kopf, noch ein bisschen zu jung gewesen. Ne, aber das ändert sich ja hinterher auch alles. Ob das der Hogi genauso, verpennt mal Training oder sowas, ne, das kann er ruhig hören, der Hogi, auch wenn er jetzt Co-Trainer der U17 ist. Also ich habe schon mit Levi Joran zusammenzuarbeiten, das ist schon eine Herausforderung gewesen, wie verstrahlt der war. Aber trotzdem haben wir es geschafft und die Jungs hatten auch sehr viel Respekt vor mir, muss ich sagen. Wirklich war eine super Zeit. Also egal, ob ich da gegen Oberligisten gespielt habe, ich hab mich nur auf den Fußball konzentriert und nicht, was die Leute dann immer drumherum sagen, weil es ja immer so ältere Spieler und weißt du, wollen die Jungen wollen dann die Älteren immer provozieren. Ich bin da eiskalt mit umgegangen. Ich kann mich auch noch, ich musste ja, bei Andi Müller war ja Manager, mit Rudi Assauer war ich. Also ich habe ja alles immer gehört von Rudi Assauer mit seinen Zigarren, aber wo ich da oben reingekommen bin, habe ich gedacht, ich muss eine Maske aufziehen. Also da war so viel Qualm, ich habe gar keinen gesehen gehabt. Ich musste ja zweimal hoch. Einmal musste ich dann nochmal hoch und beim Rudi Assauer nochmal und bei Andi, weil die brauchten ja noch einen Quotendeutschen. Weil wir hatten zu viele ausländische Spieler und brauchten noch einen Quotendeutschen. Und dann sagte er, kannst du da, machst du bei uns dann, machen wir dich zum Profi. Ah, ist auch, war alles klar, gar kein Problem. Weil, muss sagen, da fand ich immer gut, die haben mir geholfen und ich konnte jetzt auch mal helfen und so war ich dann der Quotenprofi-Deutsche und war aber nicht schlimm. Habe ich gerne gemacht für den Verein.
Du hast gerade schon viele Spieler aufgezählt, mit denen du zusammengespielt hast. Ein Name ist noch nicht gefallen. Ralf Fährmann.
Ralle
damals im Tor gewesen. Auch. Der erinnert sich auch total gerne an dich, denn den haben wir auch mal gebeten, ein bisschen was über dich zu erzählen.
Auch ich möchte natürlich liebe Grüße an Willi Landgraf senden. Wenn ich kurz aus Wikipedia zitieren darf, sein Einsatzwille, die hohe Anzahl von Spielen und seine kämpferische Spielweise brachten ihm die Spitznamen Willi das Kampfschwein und Mr. Zweite Liga. In diesem Sinne recht, recht herzliche Grüße. Es war wirklich fantastisch, dich kennenzulernen, mit dir auch einige Schlachten zu schlagen bei den Amateuren und persönlich meinen höchsten Respekt vor dir, wie du immer wieder mit höchstem Ehrgeiz einfach in die Trainingseinheiten gehst, in die Spiele gehst. Und was mich auch interessieren würde, damals hast du viel davon erzählt, auch dass abseits des Platzes ihr in Aachen einfach ein eingeschworener Haufen wart. Wie war das denn? Erzähl doch nochmal. In diesem Sinne, liebe Grüße.
Das interessiert mich jetzt auch. Du sagst ja, du bist jeden Tag nach Aachen gefahren, aber wenn ihr dann abends mal feiern wart,
Aachen war freitags. Wir haben freitags abends Spiele gehabt. Das war einfach Gold. Freitags hast du auch keine Karte mehr gekriegt. Also ich habe mein Handy freitags abends habe ich ausgemacht. Wenn wir freitags abends Spiele hatten, habe ich mein Handy nicht mehr angemacht, weil
als Ticketmanager werden.
Ich hätte so viele Karten noch verkauft, weil freitags war der Tivoli. Normalerweise, wenn ich die Gäste gewesen wäre, hätte ich direkt schon gesagt, ach komm, wir geben euch direkt schon die 3 Punkte, weil das war schon Gesetz. Ab freitags abends hat am Tivoli keiner, weil wir wollten abends alle noch mal raus. Ja, wir wollten ja abends noch einen Kaffee Madrid sind wir aufgegangen. Ja, und da war so, ich habe immer gesagt, ey Jungs, ey, heute Abend, ey, wir müssen heute richtig Gas geben. Wir wollen heute Abend noch mal richtig, richtig die Sau rauslassen, eine Party machen. Und die Jungs haben gut gehört, haben immer Gas gegeben. Und wenn das in der 91. Minute war oder 92. Aber dann sind wir immer noch im Kaffee Madrid mit allem Mann. Da war immer super gewesen. Wie gesagt, da haben wir so ähnlich gefeiert wie in Gütersloh. Also muss schon sagen, da haben wir schon viele Sachen erzählt. Also das war schon schön.
Oder das heißt, du hast dann Zahnbürste und eine saubere Unterhose auf dem Beifahrersitz gehabt?
Ich habe nicht so wie der Ansgar im Auto geschlafen oder so. Das habe ich nicht gemacht. Also ich habe dann im Hotel übernachtet, auf jeden Fall. Und wie gesagt, und dann am nächsten Morgen zum Auslaufen. Wie gesagt, das musste man schon, da war nicht mehr viel Schlaf dazwischen. Aber trotzdem habe ich versucht, dann noch ein bisschen zu schlafen.
Ne? Schmerzt es? Wenn du jetzt so auf die Zeit mit Alemannia zurückguckst und jetzt quasi die jetzige aktuelle Zeit siehst?
Ja, das auf jeden Fall, da muss man schon sagen. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so oft, klar, durch Corona war ich jetzt auch nicht mehr, aber so, ich habe ja immer noch ein bisschen Kontakt mit dem sportlichen Leiter. Der hat mich mal gefragt für ein paar Sachen, ob ich mal reinsprechen würde, wenn eine so ein virtuelles Spiel gemacht haben, dann habe ich auch gerne mal geholfen. Aber es ist schon Wahnsinn, wie schnell so ein Verein, wie schnell man absacken kann und in so große finanziellen Nöten kommen kann. Das sollte immer ein Beispiel sein, wie schnell so was alles geht. Ne? Und ich glaube, die Susanne Cenia, die ist immer noch da bei Alemannia Aachen. Da ist die Einzige, die ich da vielleicht noch kennen würde. Aber
Geschäftsstellenmitarbeiterin, oder?
Ja, Geschäftsstellenmitarbeiterin. Und wie gesagt, aber sonst, mein Einzel, was noch da ist am Stadion, was so einfach ist, sind unsere Sterne, die wir bekommen haben, wo wir so viel erreicht haben. Mit Alemannia Aachen hat jeder einen Stern vorne am Haupteingang bekommen.
So ein Walk of Fame
dann? Genau, Walk of Fame, genau. So, es steht dann Winnie Landgraf drauf und, oder Erik Meyer und so, Dieter Heckinger, die ganze Mannschaft, die da damals mitgemacht hat und viele erreicht hat. Und das ist schon traurig, dass da so... Klar, durch Corona, klar, keine Frage, keine Zuschauer, keine Frage. Aber so im Abgrund mehrmals Insolvenz waren, ne, und da ist schwer, wieder hochzukommen. Also du musst dann mal eine Truppe zusammenstellen, die dann auch so, ja, dass das so nach vorne geht. Da musst du schon Glück haben, ne? Da musst du schon sagen.
Verfolgst du generell noch so das Geschehen deiner Ex-Clubs?
Ja, Rot-Weiß Essen gucke ich auf jeden Fall, gucke ich mal rein. Finde ich auch gut, dass sie jetzt oben sind, weil so Vereine, die, auch wenn die Fans mich nicht mögen von Rot-Weiß Essen, ich auf Schalke bin, aber da ist mir eigentlich egal. Wichtig ist, dass so ein Traditionsverein wie Rot-Weiß Essen mit so einer Qualität nach oben kommt, das gehört auch Aachen zu. Wenn ich dann, wenn man das aussuchen könnte, Vereine, Traditionsvereine, da würden viele auch in der Bundesliga sein, weil das ist schon interessant, weil da bringen auch ein Zuschauer mit und auch eine Begeisterung, ne? Das ist schon interessant, ne? Da muss man schon sagen. Ne? Da gucke ich schon drauf, auf jeden Fall.
Ja, teilweise Regionalliga-Fußball, als die Zuschauer noch da waren, gab es mal Auftaktspiel Regionalliga, RWE gegen ja. Alemannia Aachen. Ja, hör mal, da war der Ding war voll.
Ja, voll, ja.
Voll.
Ja, auf jeden
Wahnsinn.
Fall. Wahnsinn. Und das vermisst man natürlich auch als, zur Zeit ist ja wirklich, man nimmt ja heutzutage einen Sportler so das Spielzeug weg zur Zeit. Das ist als Trainer genauso. Nein, dir fehlt ja auch das. Dir fehlen die Zuschauer. Klar, gucke ich gerne auch, gerade unser Verein natürlich, verfolge ich das, wie fußballerisch da weitergeht und alles. Ne? Aber alles ohne Zuschauer, das ist schon brutal, muss ich schon sagen. Also, das vermisst man auch.
Wie ist es fußballerisch? Vermisst du da so ein bisschen was? Oder spielst du ab und zu nach einer Traditionsmannschaft? Oder?
Ich muss sagen, heute Morgen wegen euch konnte ich nicht laufen gehen, weil ich wollte, das war erstmal. Dank euch kann ich auch sagen, weil war heute, Schweinewetter. Ich gehe jeden Morgen laufen. Ich spiele ab und zu mal mit, wenn man fehlt, ein bisschen bei meiner Truppe. Wenn mal wirklich Not am Mann ist, dann spiele ich mal da mit. Aber ich kann da auch noch mithalten, weil ich eine andere Qualität natürlich da noch mal mitbringe. Aber ich sage mal so Traditionsmannschaft, was zurzeit ja auch nicht ist. Da spiele ich bei uns in der Schalke-Traditionsmannschaft. Das vermissen wir auch. Das dumme Gelaber, vermisst man als Fußballer auch. Weißt du, das stärkt mich auch immer, wenn ich mit meinen Jungs so, ich bin ja tagtäglich eigentlich mit den Jungs, eigentlich bin ich ja der Vater, weil ich so oft mit denen zusammen bin. Und dann war das für mich auch immer ein Ausgleich, Traditionsmannschaft, da zu sitzen. Nach dem Spiel isotonische Getränke zu bekommen, aus einer Kiste. Das ist ja auch, das vermisst man, um dummes Zeug zu reden. Das vermisst man einfach.
Ja,
das brutal. Das ist einfach schade.
Darum umso schöner, dass du heute bei uns warst, uns viele Anekdoten, Geschichten erzählt hast, auch mit uns ein bisschen dummes Zeug geredet hast. Wir sind fast am Ende, aber noch nicht ganz, denn es kommen noch unsere 04 Begriffe. Wir schmeißen dir jetzt 4 Begriffe zu und du sagst uns spontan, was dir dazu einfällt.
Ja.
Der erste ist Stoppelfeld.
Angebrannt.
Ist, muss man erklären, ist dein erster Bolzplatz gewesen, ne?
Dann haben wir gar nicht drüber gesprochen. Oh, da kann ich mich dran erinnern. Da hat man eine Arschkirmes gehabt, da muss ich sagen. Mein Vater, der war der stinkesauer gewesen. Ja, der war ein Riesen. Wir hatten, kann man gar nicht beschreiben, rieses Feld gewesen, ey. Und die haben so schlecht immer gemäht, weißt du? Und wir als Jungen, wir haben ja nie Scheiße. Ich war 1A.
Ganz brav.
Lammfromm. Also nie was erlebt, aber Kinder Feuer in der Hand geben ist immer schlecht, ne? Und, da hatten wir, habe ich einen Eimer, da kann ich mir habe ich Stroh reingetan und da war auch noch nebendran war noch so ein altes Bett, eine Matratze und dann ist das Feuer übergesprungen und ich habe das nicht aus, bin ich abgehauen. Vorher habe ich nicht ausgekriegt. Das einzige Super war hinterher, Erstmal, Feuerwehrwagen, meine Mutter. Heute kann meine Mutter die Geschichte immer noch. Wie viele Löschzüge da waren? Wie viele Löschzüge da waren? Ich glaube, da war ganz Mühlheim war da. Also, da war Wahnsinn. Man hat auch gefackelt. Also, aber ein Vorteil war, ich habe Ärger gekriegt, gar keine Frage. Aber ich war ja der Prinz zu Hause. Ist ja immer so, der Prinz. Man schimpft ja, aber dann ist er dahinter schnell vergessen, ne, weil ich ja der Prinz war. Das Feld wurde auf einmal immer gepflegt, immer war grün und wurde immer gemäht. Ja, und da hatten wir doch Spaß, da konnten wir wenigstens unsere Zäune da aufbauen und ein bisschen kicken. Ne? Das war doch gut, war auch ein Vorteil. Ne?
Der Wink mit dem Zaunfall.
Ja, auf jeden Fall.
Der nächste Begriff, Geisterspiel.
Boah. Bin ich gar kein zumuten Geisterspiel.
Du hast, glaube ich, das allererste Geisterspiel überhaupt im deutschen Profifußball erlebt.
Ja,
ne?
Genau.
Was ist da passiert?
Becherwurf für, ich glaube, war der Wolf da Trainer? Ja. Wolf war, glaube ich, Trainer und hat einen Becher am Kopf bekommen und konnte dann, war benebelt und da haben wir eine Strafe gekriegt und das war ein Geisterspiel. Und das Schlimme war, ich hatte einen Freund noch gehabt, mit dem ich auch in Aachen zusammengespielt habe. Der hatte bei Nürnberg gespielt. Die waren in dem gleichen Trainingslager wie wir, wo ich mit Jörg Berger. Die durften mit uns nicht sprechen. Hat er dann gesagt. Der Wolf hat verboten, dass sie mit uns, wir sollen immer dran vorbeigehen, gar nicht unterhalten und so. Alles klar. Und wir waren so sauer gewesen dadurch mit dem Becherwurf. Da war ja ein Plastikbecher. Okay, alles ist ja vergessen. Aber trotzdem haben wir den ein paar eingeschenkt und gewonnen. Und
Geisterspiel gewonnen.
Geisterspiel gewonnen, genau. Aber muss man nicht haben.
Trikotsammlung ist der nächste Begriff.
Ah ja. Trikots habe ich sehr viele. Ich habe erst am Anfang, ich hätte schon mit 18 anfangen sollen, die ganzen Trikots haben. Ich habe viele Trikots. Ich habe von Sevilla noch das Trikot und da ist dann so nochmal. Das ist auch ein einziger. Muss ich sagen, Sevilla hat eine Madonna drauf. Mhm. Total geil. Also das haben die gar nicht mehr. Also das war eine Ausnahmetrikot gewesen. Richtig schöne Trikots. Von St. Pauli Trikot, noch alte. VfL Bochum. Ich habe sogar von Sergio Pinto ein Trikot. Ich habe von Erik Blank. Also ich habe eine richtig gute, große Sammlung. Und die kann man gar nicht alle aufhängen. Also das ist eigentlich schade. Aber die schönsten Trikots, so habe ich Athen, habe ich noch AK Athen. Ist schon Wahnsinn, also muss man schon sagen.
Schöne Erinnerungen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall schöne Erinnerungen. Ne?
Hast du denn ein paar aufgehängt, weil du sagst,
ja, ne? Zwei, drei. Ich hatte von der U23, wo wir damals aufgestiegen sind, das habe ich aufgehangen. Also da sind schon ein paar Trikots da.
Willi, der letzte Begriff, wenn wir mit dir einen Podcast machen, der darf natürlich nicht fehlen. Du schmunzelst schon. Step Aerobic.
Ja, bei Eugen Hach, das war ja, man muss ja mit der Generation gehen, neu gehen. Und der Eugen Hach war auch so einer, so Geschmeidigkeit und so, weißt du, das war für Step Aerobic. Ne? Aber man muss sagen, da war eine Vollrakete, die uns Step Aerobic, die das vorgemacht hat, da konnte sich hinterher gar keiner mehr konzentrieren. Erstmal Fußballer auf so ein Step-Ding, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt, weil das kannten wir ja gar nicht so. Auf den Stepper drauf und dann wieder runter und rauf und runter. Und da habe ich gesagt, wenn du bei uns im Ruhrgebiet machen würdest, habe ich gesagt, wirst du getötet. Der war da erstmal, weil sowas, Step Aerobic als Fußballer, der fasste dich immer am Kopf. Sowas gibt's ja gar nicht.
Aber ist einer der Sprüche tatsächlich, der
hängen geblieben ist.
Ein Journalist hat gefragt, was sagst du dazu? Ne?
Also habe ich gesagt, immer, weil sie uns danach gefragt haben, wie fand das eigentlich? Ich sag mal, wenn er das bei uns im Ruhrgebiet machen oder in Bottrop machen will, wirst du getötet. Ha? Guckt er mich so an. Ja, ich sag, einen Scheiß brauchen wir nicht. Also so ein Müll. Gar keine Frage. Und haben wir auch nie mehr gemacht. Ja?
Ziel erreicht. Willi, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Schön, dass du viele Geschichten mitgebracht hast, dass du mit uns aber auch über die Talentförderung hier auf Schalke gesprochen hast. War sehr interessant für uns und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich hoffe, dass wir die Wünsche unserer Fans und Zuhörer erfüllen konnten, die die ganze Zeit seit Monaten dich gefordert haben. Und ich fand's großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Es zeigt, cooler Typ, willensstark, ehrgeizig und total lustig. Und vor allem ganz wichtig, du hast es gesagt, was auch wichtig ist für einen Spieler aus der Knappenschmiede, das Herz am richtigen Fleck.
Ja, das ist wichtig. Ne? Ich muss sagen, hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Auch Unterhaltung war super. Auch erstmal habt ihr mich total geflasht mit den dem ja eine Nachricht drauf gesprochen. Also da war einfach Horst Rubisch, Steffen Korrell, also Ralle noch dazu, ne? Und da muss ich schon sagen, da habt ihr super recherchiert und viele Sachen wirklich super gefunden und auch auf den Punkt. Und da kann man auch viel drüber erzählen. Und das sind auch Sachen, wo ich gerne drüber spreche, ob das über unsere Knappenschmiede ist und was man so alles erlebt, weil ihr könnt nicht über den Jugendfußball. Kann man extra nochmal, wie man Spieler verpflichtet oder so, könnte ich ein Buch drüber schreiben. Und da gibt's wirklich interessante Sachen und da kann man auch gut drüber lachen, aber ist auch sehr hart alles geworden. Ne? Und nicht mehr so alles immer so lustig, wie ich mit den Truppen erlebt habe, wo ich gespielt habe. Ne? Also schönen Dank, Jungs. Also top gemacht. Hut ab, ehrlich. Ne? Da muss man ein Kompliment, da muss man sich auch, man darf sich auch mal loben und die anderen auch mal loben. Ne? Na, das ist sehr schön. Ne? Also, dann wünsche ich euch einen schönen Tag.
Ebenso.
Ebenso.
Danke.
Ciao.
Einfach ein überragender Typ, Willi Landgraf. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger, haben die Zeit genossen mit Willi Landgraf und sagen daher nochmal Danke für die vielen, vielen Anekdoten und die guten Einblicke in die Arbeit in der Knappenschmiede. Ja, was bleibt uns noch zu sagen? Abonniert uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Audio Now oder Amazon. Hört uns in der Schalke 04 App oder direkt auf schalke04.de. Und wenn es euch gefallen hat, sagt es euren Freunden und Familienmitgliedern weiter. Und schreibt uns gerne auf Facebook, Twitter oder Instagram, wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Mit Willi Landgraf haben wir jetzt einen eurer Wünsche erfüllt. Einer eurer Favoriten war hier, aber wir planen natürlich noch viele, viele weitere Podcasts. Die nächste Episode ist bereits in Arbeit. Lasst euch überraschen. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, Glück auf und bis zum nächsten Mal.